Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben mir sitzt Christopher und du darfst heute unser Thema und unsere Gäste vorstellen.
Ja, vielen Dank, Kim. Erstmal vielleicht auch schön, dich wiederzusehen, nachdem du jetzt krank. Hast du eigentlich die letzte Folge gehört? Weil da habe ich dir nämlich gute Besserung gewünscht.
Danke.
Aber du warst
hat
ja
gewirkt.
Genau, scheinbar. Nein, es ist, was ich sagen wollte, wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen. Ja, also die letzten stimmt. Folgen waren immer entweder du oder ich heute mal wieder zusammen oder auch passend, weil wir heute auf dieses Jahr zurückblicken wollen. Und zwar nicht nur wir aus von Parteiseite aus, sondern eben auch von der Seite unserer Stadtratsfraktion. Und da begrüßen wir heute mal ganz herzlich Uli und Uli, also Ulrike Buri und Ulrich Klemann. Schön, dass ihr da seid, unser Fraktionsvorstand.
Mhm. Ja, hallo, guten Abend, schön, dass wir da sein dürfen.
Wir haben eben ja schon festgestellt, ihr wart unsere erste Folge und jetzt auch unsere letzte Folge.
Und in diesem Jahr, nicht?
Ja, genau, also in diesem Jahr. Wir freuen uns aber auch total, auf das Jahr mit euch zurückblicken zu können.
Und natürlich auch ein bisschen nach vorne blicken, also wenn wir damit durch sind am Ende, stehen spannende Zeiten an, 2023 wird viel zu tun sein für uns und für euch, auch da werden wir natürlich drauf blicken.
Und weil ihr ja auch schon mal da wart, müssen wir das mit dem Gendern ja gar nicht mehr erklären. Seid ihr jetzt geübt drin?
Vollprofis.
Ja, schaffen wir.
Und dann fangen wir einfach mal an.
Mir Mühe geben. Ja, wenn ihr das Jahr 2022 mit einem Wort beschreiben müsstet, Uli, was wäre das für ein Wort?
Ich könnte lange überlegen, aber ich glaube anstrengend.
Warum?
Warum anstrengend? Puh. Ja, neue Aufgabe Anfang des Jahres übernommen. Neue Aufgabe heißt, man braucht eine Zeit, bis man da reingewachsen ist. Man musste einiges aufarbeiten, man musste einiges in die Wege leiten, so als Team zusammenwachsen. Wir sind ja Fraktionsvorstandsteam.
Klärst du kurz, was für eine neue Aufgabe? Vielleicht den unregelmäßigen HörerInnen wissen es vielleicht nicht ganz.
Ja, okay, die soll es auch geben, ne? Sehr gut.
Eine Schande über Sie, aber.
zu uns gestoßen sind. Genau, Anfang des Jahres habe ich den Fraktionsvorsitz der Grünen Stadtratfraktion übernommen. Wir haben ein Team mit 4 Menschen im Fraktionsvorstand. Es ist neben dem Uli Klemann noch die Caro und die Andrea. Und ich habe den Fraktionsvorsitz und da kommen einfach ganz viele neue Aufgaben auf jemanden zu. Auch wenn man schon vorher ein paar Jahre Ratsarbeit gemacht hat, ist das nochmal eine andere Sache. Vertretung nach außen, aber auch gucken, dass es innen irgendwie rund läuft. Strukturen setzen, mit Menschen reden, Einladungen wahrnehmen, die immer zum Ende des Jahres immer mehr wurden, immer mehr und mehr, die am Anfang des Jahres ja noch weniger waren. Und das war schon alles viel, plus halt eben die ganzen weltlichen Veränderungen, die schon wirklich, nicht so einfach waren. Das alles zusammen war anstrengend.
Absolut. Uli, was ist dein Wort des Jahres?
Veränderung, passend dazu. Einmal weltpolitisch durch diesen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, aber auch was die Energiewende angeht, dass vielen bewusst geworden ist, dass wir eine andere Energiepolitik brauchen in diesem Land, das 16 Jahre dazu geführt haben, dass wir uns abhängig gemacht haben von Russland, was die Energieversorgung angeht und nicht weitergekommen sind, was den Klimaschutz angeht. Also viele Punkte, wo wir einfach Veränderungen erlebt haben und ich meine, Uli Buri hat es ja gerade gesagt, auch bei uns hat es Veränderungen gegeben. Also es war ein sehr spannendes Jahr, nicht unbedingt ein sehr schönes Jahr, aber ein Jahr der Veränderungen.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Tiefpunkte gesprochen, aber ich frage trotzdem nochmal, was waren denn eure Höhepunkte und eure Tiefpunkte im Jahr 2022? Uli Klemann, fang gerne an.
Also der Team.
Ich kann auch sagen, Uli 1 und Uli 2. Ja.
wir schreiben uns, also ich mit einem L und ja. Uli Bore mit 2 L.
Das aber hört das man aber
das
nicht.
Das kann man nicht hören. Ja. Also der Tiefpunkt war, glaube ich, Anfang des Jahres diese Corona-Märsche. Ich fand das also wirklich unsäglich, wie also die Leute von Unfreiheit geredet haben, während wir in anderen Ländern dieser Welt Diktaturen erleben. Und man also selbst kleinste Dinge des Miteinanders nicht machen will. Und Höhepunkt für mich war eine Anhörung, die wir in diesem Jahr im Stadtrat hatten zum Thema Klimaschutz, dass wir da doch erheblich jetzt weiterkommen und insbesondere auch, werden wir auch vielleicht gleich noch drauf kommen, im Radverkehr, dass auch sich eine ganze Menge bewegt hat.
Sehr schön. Uli?
Ja, nachdem ich jetzt eben ja geantwortet habe, dass es ein anstrengendes Jahr gewesen ist, kann ich jetzt aber auch sagen, es war nicht nur ein anstrengendes Jahr, sondern es war ein Jahr, in dem ich ganz, ganz, ganz viel gelernt habe. Und das war quasi so bezogen auf das komplette Jahr eigentlich so mein Höhepunkt, ne? Dass ich sage, es sind einfach so viele neue Dinge, die man erfahren hat in dieser neuen Rolle. Und das, da bin ich schon sehr dankbar für, auch wenn es, wie gesagt, viel Energie gekostet hat. Der Tiefpunkt des Jahres, ja, war natürlich der Angriffskrieg, ganz klar.
Es ist ja, ich habe eben mal überlegt, jetzt schon der dritte Jahresrückblick, auch verrückt. Wir haben jetzt das dritte Jahr Podcast schon hinter uns, Kim. Wahnsinn. Also du, weil ich weiß gar nicht, wann kamst du dazu? Wie viel ist es für dich, der wievielte Jahresrückblick?
Warst der zweite.
Der zweite.
Ja.
Aber wir haben es hat sich etabliert, jetzt das Jahr einfach mal so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Wie gesagt, aus Sicht der Fraktion, aus Sicht der Partei und chronologisch heißt, wir starten im Januar. Und Uli, du hast es gerade schon angesprochen. Der Januar ist gestartet mit diesen Corona-Aufmärschen oder mit den Aufmärschen der Corona-GegnerInnen, die vom deutschen Eck gezogen sind. Die meisten HörerInnen haben wahrscheinlich, oder zumindest die, die aus Koblenz kommen, noch diese Bilder im Kopf, wo da hunderte und tausende Menschen durch Koblenz gezogen sind. Wie habt ihr das damals wahrgenommen, Uli?
Erschreckend und bedrohlich sind die zwei Worte, die mir da einfallen. Also muss ich schon sagen, das waren schon sehr seltsame Märsche, Aufmärsche, wie auch immer man das bezeichnet.
Spaziergänge haben sie sich genannt.
Es waren sie nannten sich Spaziergänge, aber es hatte eigentlich nichts von Spaziergängen, muss man ganz ehrlich sagen, weil mit Spaziergängen verbinde ich eigentlich was sehr Positives, was Schönes, was ich sehr gerne mache, aber das waren Spaziergänge, die eher so eine lähmende Wirkung auf wie Schatten, wo ich so dachte, was passiert hier, warum machen die Menschen das, ich kann das nicht nachvollziehen und ja, das waren so meine ersten Reaktionen.
Es hat euch ja auch im Stadtrat dann beschäftigt, das Thema, in welcher Form?
Also es hat ja dann eine Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung gegeben, wir haben das auch mit unterstützt, wir haben auch ein Gespräch mal mit dem Polizeipräsidenten geführt in dieser Hinsicht, weil die Situation war ja so, diese Demonstrationen waren ja nicht genehmigt und gleichwohl hat die Polizei diese Demonstrationen geschützt. Wir haben Gegendemonstrationen angemeldet, standen am Straßenrand mit Schals, um den Abstand zu wahren und ich fühlte mich wirklich bedroht. Es war eine unglaublich aggressive Stimmung. Also die normalen Demonstranten, die angemeldet demonstriert haben, die wurden überhaupt nicht geschützt und eine illegale Demonstration wurde geschützt. Und erst als diese Allgemeinverfügung dann erlassen wurde, dass diese Demonstrationen dann halt eben verboten wurden, kam dann mehr Ruhe rein in die ganze Geschichte. Die Polizei konnte das dann auch auflösen. Ich versuche immer den Vergleich herzustellen zu der Situation mit der letzten Generation. Also die Generation, die jetzt kämpft für einen besseren Klimaschutz, wie die kriminalisiert wird. Ja, und dann den Vergleich zu damals. Ich finde das unverhältnismäßig, was jetzt passiert mit dieser letzten Generation, wie die behandelt wird. Und wenn man das sieht in dem Zusammenhang, also nochmal, also ich fand das wirklich eine schlimme Situation, es wurde gehandelt und danach trat ja auch Ruhe ein. Es hat auch keiner mehr drüber geredet.
Vielleicht, weil wir gerade ganz kurz bei dem Thema sind, letzte Generation, das ist gerade so aktuell. Mhm. Kim, mich wird mal, oder ich kenne wahrscheinlich deine Meinung dazu, wir haben noch nie wirklich drüber gesprochen, aber was hältst du von der letzten Generation?
Ja, also ich finde es ehrlich gesagt genauso wie Uli. Ich finde es unheimlich schwierig, da jetzt zu sagen, dass, also ich finde sowieso immer diesen Vergleich zwischen linken Gruppen und rechten Gruppen, dass man das in einen Topf schmeißt mit Hufeisentheorie und finde ich unheimlich schwierig, weil die einen Personen sich halt für Gerechtigkeit einsetzen, in dem Fall Klimagerechtigkeit. Und wenn man sich die Forderungen der letzten Generation anguckt, sind die ja gar nicht so groß. Also die größte Forderung ist ja das 9-Euro-Ticket. Ne?
Und Tempolimit.
Ja, genau.
100 auf der Autobahn ist, glaube ich, eine Forderung.
Ja, aber ich meine, gut, das ist halt jetzt, das sind keine Riesenforderungen. Also wenn man sich mal anguckt, was beim Klimawandel eigentlich notwendig ist, ist das wirklich keine große Forderung. Und ich finde halt immer, wenn man von Einschränkungen, beispielsweise im Tempolimit oder bei diesen kleinen Einschränkungen irgendwie von Freiheitsverlust redet, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Freiheitsverlust überhaupt der Klimawandel sein wird. Also deswegen finde ich das irgendwie so ein bisschen lächerlich, dass da wieder darüber gesprochen wird, oh, dann wird der Verkehr lahmgelegt oder was weiß ich. Also wenn man sich einfach mal die Konsequenzen angucken würde von dem, was uns droht, dann sage ich mal, ist das Tempolimit einfach keine Maßnahme, die uns irgendwie einschränkt.
Vor allen Dingen hat dieses Lahmlegen des Verkehrs im Zusammenhang mit den Corona-Spaziergängen ist nicht thematisiert worden, ja? Also da spielte das keine Rolle. Und nur jetzt, wenn halt eben junge Menschen sich festkleben an der Straße, dann ist es auf einmal ein Riesenskandal.
Ja, du hast eben den Punkt Kriminalisierung der Menschen angesprochen. Ich habe heute auch einen Podcast genau zu dem Thema gehört. Und ich finde es ja Wahnsinn, was gerade in Bayern läuft, dass sie in Präventivhaft genommen werden. Das hat dann auch ein Jurist, der hat das kommentiert. Der hat gesagt, das ist eigentlich, also es ist generell selten, dass Präventivhaft angeordnet wird und dann ist es für Stunden oder für wenige Tage und hier wird wochenweise schon einfach präventiv eingesperrt, damit sie ja, weil die Gefahr besteht, die könnten sich wieder festkleben.
Und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wofür das Gesetz eigentlich geschaffen wurde. Also es wurde ja eigentlich geschaffen, um irgendwie Terrorismus und sowas einzuschränken oder zu bekämpfen und jetzt das irgendwie gleichzusetzen mit Leuten, die sich an der Straße festkleben, ist irgendwie einfach völlig außer Bezug gerissen. Aber
auch genau das, auch das passiert gerade, wenn Friedrich Merz in einem Satz das eine begrüßt, dass ja, die Reichsbürger oder die da jetzt gerade festgenommen wurden bei der Razzia in einem Satz erwähnt, ja, das Gleiche müssten wir mit den Klimaaktivisten auch machen. Also das ist ja genau das, was du sagst, dass da gleichgesetzt wird zwischen wirklich Terroristen und Menschen, die das Klima schützen wollen.
Eben, genau. Und das meinte ich auch eben mit diesem, dass irgendwie immer links und rechts in einen Topf geschmissen wird. Dabei muss man ja jetzt mal wirklich sagen, wenn man sich Kriminaltaten von rechts anguckt, sind die mega brutal, total strukturiert. Und also es gibt selbstverständlich linke Gewalttaten, aber es wird immer so in einen Topf geschmissen, als wäre das genauso strukturiert, als wäre das genauso gefördert, als von anderen Autokratien oder sowas aus dem Ausland. Ne? Das ist einfach so nicht der Fall. Und wenn Friedrich Merz solche Aussagen trifft, finde ich, ist das einfach nur gefährlich und nicht mehr.
Ich merke, wir könnten eine eigene Folge zu dem Thema machen, sollten wir vielleicht auch zu dem neuen Jahr.
Um den Bogen aber zu spannen, halt eben zu den Corona-Spaziergängen. Das waren ja Leute auch aus der Reichsbürger-Szene, die da mit demonstriert haben, aus der rechten Szene. Und wenn man dann sieht, was daraus geworden ist, dass die einen Umsturz geplant haben und so weiter, dann ist diese ganze Verharmlosung auch völlig daneben. Ja? Also ich meine, das ist wirklich eine Gefahr. Und dagegen ist das letzte Generation ist keine Gefahr.
Vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Corona-Spaziergängen, in Anführungszeichen, was ich damals beeindruckend fand. Und ja, ich war auch, oder als ich dann da stand und gegen demonstriert habe, hatte ich auch ein Gefühl von Unsicherheit, von Angst teilweise, was da passiert ist, auch von Erschrecken. Gleichermaßen aber auch ein Gefühl, wow, hier passiert gerade was Gutes, dass sich alle demokratischen Parteien in Koblenz zusammengeschlossen haben und da waren wir ja wirklich vorneweg, haben da die Gegendemos angemeldet und durchgeführt. Das fand ich dann wiederum beeindruckend, dass wir das geschafft haben, als Koblenz uns dagegen zu stellen und eben nicht zu so einem Schwurbler-Hotspot zu werden, was hätte durchaus passieren können.
Ja, das ist dann so das Gute im Schlechten, ne?
Genau.
Ja. Das finde ich auch. Also ich finde, das war auch eigentlich beeindruckend. Wir haben ja jetzt, also Koblenz solidarisch war es ja und da gibt es ja auch immer noch Treffen. Also ich weiß, Patrick geht von uns immer fleißig zu den Treffen und beobachtet das auch immer weiter, weil ich sag mal, die Personen gehen ja immer noch spazieren.
Ja, hat man gar nicht vermutet. Die laufen, glaube ich, jeden Montag noch. Also das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, ja. Also ich glaube, die sind ja jetzt deutlich kleiner, aber ich weiß gar nicht, ob sich die Forderungen momentan auch angepasst haben, ehrlich gesagt.
Die müssen mal nach China gehen, was da jetzt los ist.
Ja, oder in Iran. Also wenn man sich anguckt, wofür andere Menschen auf die Straße gehen, was die riskieren und was hier immer daraus gemacht wird von rechten Gruppen, ist einfach nur gefährlich, mit den Aussagen auf die Straße zu gehen.
Ich fand es eben interessant, Uli, als du gesagt hast, dein Tiefpunkt des Jahres war im Januar. Das hat das Jahr schon schlecht begonnen. Gehen wir mal ein Stück weiter in den Februar. Und da hat unsere erste Kreismitgliederversammlung in diesem Jahr stattgefunden. Damals, und das musst du dich auch mal wieder vor Augen führen, war das alles noch digital. Da waren wir noch voll in Corona drin Anfang des Jahres. Für mich ist Corona, vielleicht würde mich auch interessieren, wie es euch geht. Corona ist mittlerweile sehr, sehr weit weg. Also, dass wir Anfang des Jahres noch digital eine Kreismitgliederversammlung abgehalten haben, ist für mich gerade irgendwie eine andere Welt. Wie geht es euch mit Corona oder wie weit ist das für euch weg?
Also bei mir ist das ähnlich. Also gefühlt, ne, ist das echt ziemlich weit weg. Ne? Also auch die Spaziergänge sind für mich gefühlt ziemlich weit weg. Es ist ganz, ganz viel passiert in diesem Jahr und es gab zum Glück ganz viele Veränderungen und das Leben wird viel freier. Und zu dem digitalen Formaten. Also ich sag mal, ich traue dem jetzt nicht nach, ne? Wobei ich auch sagen muss, also bei uns in der Fraktion ist das schon so, dass wir immer wieder auch Online-Fraktionssitzungen machen, aber einfach deswegen, weil es für manche praktischer ist, weil es besser zum Vereinbaren ist mit Familie und Beruf zum Beispiel oder wenn jemand krank ist, der kann dann trotzdem irgendwie teilnehmen. Also wir haben da im Moment so ein wechselseitiges Format wieder, jetzt seit Herbst eigentlich, weil wir auch nicht genau wussten, wie geht's weiter. Und können halt quasi auch immer mal schön zwischendurch, jetzt waren ja Sondersitzungen auch übers GKM, dass wir gesagt haben, dann machen wir mal schnell, in Anführungsstriche schnell, eine Online-Fraktionssitzung. Das ist für viele Menschen besser zu integrieren in ihren Alltag. Ne? Von daher finde ich, auch da können wir wieder dieses Gute in dem Schlechten einfach mitnehmen und sagen, je nachdem, wie es gut passt, können wir das eine Format wie das andere nehmen. Aber wir brauchen definitiv auch die Präsenz. Fraktionssitzungen, ne? Wie wir das in allen Bereichen brauchen, auch bei der Partei, bei der Kreismitgliederversammlung. Es ist eine andere Dynamik, die da entsteht. Es gewächst wieder so ein bisschen Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. Die Leute werden motiviert, irgendwie wieder das anzupacken. Das andere macht schon auf Dauer so ein bisschen Menschen auch lethargisch, ne? Immer nur vor dem Bildschirm.
Genau, deswegen haben wir jetzt auch als Kreisvorstand, der uns gut ausgestattet mit hybrider Technik. Also ist jetzt mittlerweile haben wir ja auch unsere offenen Vorstandssitzungen für die Öffentlichkeit eben in den digitalen Raum wieder verlegt. Wir als Vorstand treffen uns aber in Präsenz, weil das ist genau das, was du beschreibst gerade, Uli, dass man, glaube ich, als Gruppe schon auch, um zusammen zu bleiben und zusammen zu wachsen, sich treffen sollte und dann aber die Menschen ja trotzdem teilhaben wollen. Deswegen hybrid, da bin ich mittlerweile wirklich ein Fan von. Eine Frage dazu hatte ich jetzt eben auch noch, weil es irgendwie gestern in der Zeitung stand, zum Thema digitale Stadtratssitzungen. Wie geht es mit diesem Thema weiter? Wann kann ich meine erste oder eure erste Sitzung denn eigentlich im Stream verfolgen?
Puh, verstanden. Also ich glaube im Frühjahr oder so ist die erste Sitzung. Also die müssen gucken, welche Sitzung wir dafür nehmen können. Es müssen halt in bestimmten Örtlichkeiten sein. Ich meine sogar, dass es hieß, dass wir die gar nicht in dem Ratssaal gut digital, also aufnehmen können, digital übertragen können, weil es so ist, dass nach der, ja, jeder hat ja ein Recht darauf zu entscheiden, ob er gefilmt werden möchte oder nicht. Ne? Das heißt, dass jedes Ratsmitglied auch entscheiden kann und sagen kann, ich möchte nicht gefilmt werden. Das ist das eigene Recht der eigenen Person. Und das heißt, dass das auch nicht dann eine komplette Ratssitzung sein wird, sondern nur mit den Menschen, die zustimmen. Und die anderen Menschen sind dann nicht zu hören.
Also es dauert einfach viel zu lange. Ja, also wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir schon längst einen Livestream. Ich kann auch die Bedenken von einzelnen Stadtratsmitgliedern nicht verstehen, die filmen lassen wollen. Man wählt sich in eine öffentliche Ratssitzung, man macht Öffentlichkeitsarbeit. Und warum will man dann halt eben nicht im Fernsehen erscheinen? Also ich finde das überzogen, was da von einigen vorgebracht wird. Das Ganze muss jetzt erst ausgeschrieben werden, das ist der Beschluss. Mhm. Und wie lange das dauert, wir hoffen, dass es nächstes Jahr passiert. Also noch
nächstes Jahr, glaube ich, schon.
Ja. Doch, so. Also auf jeden Fall rechtzeitig noch vor der Kommunalwahl. Und vielleicht kann dann nach der Kommunalwahl vielleicht auch mit einem neuen Stadtrat das etwas entspannter gesehen werden.
Ja, ein Probelauf war doch sowieso auch schon mal letztes Jahr, ne?
Ja.
Der aber nur intern war, ne? Den hat man nicht gesehen, hat die intern dann betrachten dürfen, damit man sieht, wo die Schokoladenseiten sind.
Wie sitze ich beim nächsten?
Ja, genau.
Nee, es ging ganz ehrlich gar nicht darum, so wie wir darauf wirken, sondern es ging darum, wie die Verwaltung, wie die Umsetzung sein kann, wie das funktioniert, wie viel Arbeit das ist, wie das technisch möglich ist, worauf geachtet werden muss. Und das manchmal, ja, auch irgendwie Grundlagen für das Angebot reinzuholen oder so. Also das war jetzt mehr der Testlauf, als dass wir gucken können, wie wirken wir da drauf oder
Mir hat sich jetzt gerade die Frage gestellt, ich meine, klar, es ist ein Stadtrat und es gibt den Bundestag und der Bundestag wird ja immer live übertragen. Da kann sich auch, glaube ich, kein Abgeordneter sagen, ich möchte jetzt hier nicht gefilmt werden. Vom Demokratieverständnis her, finde ich, sollte das Gleiche auch für den Stadtrat gelten. Also da verstehe ich den Punkt nicht, warum darf ich mich daraus denn sagen, ich bin hier in einem öffentlichen Amt, das ist eine öffentliche Sitzung, warum darf ich mich jetzt nicht, oder will ich mich nicht filmen lassen?
Ist es ja eigentlich auch. Also wir haben in Deutschland ja ein Öffentlichkeitsprinzip. Das heißt, im Grunde muss ja alles öffentlich sein. Deswegen gibt es ja überhaupt öffentliche Stadtratssitzungen oder sowas. Sonst,
genau, jeder kann da hinkommen und dann sieht er, wer welchen Blödsinn erzählt oder wer auch kluge Sachen erzählt. Und also deshalb ist das absurd eigentlich, dieses Theater.
Ja.
Wir werden es weiter verfolgen. Ich freue mich darauf, wenn es dann irgendwann funktioniert. Es scheint ja ein bisschen Bewegung drin zu sein.
Ja, definitiv.
Kim, aber, ja, ich wollte gerade sagen, der Februar geht ja noch weiter. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Aber bei unserer ersten Kreismitgliederversammlung, kann ich mich daran erinnern, hatten wir auch einen besonderen Gast bei uns.
Stimmt.
Nämlich Tobias Lindner. Und der hat uns quasi auch schon so ein bisschen gebrieft in irgendwie den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, also was uns da quasi droht. Also es war quasi vor dem Einmarsch in die Ukraine von Russland. Das war für uns, glaube ich, ganz gut, weil wir viele Fragen irgendwie klären konnten und auch irgendwie so ein bisschen Einblick in die Arbeit bekommen haben. Wart ihr dabei? Wie habt ihr das wahrgenommen?
Also ich war jetzt nicht bei dieser Mitgliederversammlung dabei, aber ich habe natürlich den Krieg mitbekommen.
Lebst also nicht ganz hinter den Sternen.
Den 24. Februar, den vergisst, glaube ich, niemand, weil das hat ja nun wirklich so diese ganze Weltordnung durcheinander geworfen. Denn da hat ja nun wirklich keiner mit gerechnet, dass in Europa wieder ein solcher Angriffskrieg geführt wird. Der Kardinalfehler war natürlich, dass man bei der Krim schon damals zugeschaut hat und dass man Putin hat gewähren lassen. Und wir haben dann halt eben gelernt, dass man das bei dem Putin nicht darf und vor allen Dingen, dass man sich nicht abhängig machen darf von ihm. Und heutzutage redet keiner mehr darüber, Nord Stream 2, ne, wie die Grünen auf einsamer Front gekämpft haben gegen Nord Stream 2. Ja, alle möglichen, alle anderen Parteien wollten unbedingt Nord Stream 2. Das war die Rettung, mussten wir unbedingt haben. Ja. Heute redet da kein Mensch mehr drüber. Das war ein Riesenfehler, falsche Energiepolitik. Und die Grünen in der Bundesregierung müssen das nun jetzt wieder korrigieren. Ne.
Ich fand irgendwie in dem Zusammenhang auch ganz lustig, wie Lindner dann die Energiewende dann auf einmal so erneuerbare Freiheitsenergien genannt hat. Das fand ich irgendwie auch ein komplett neues Bild irgendwie von der FDP. Ne?
Ja gut, das ist halt das, was wir seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Beginn dieser Partei, was da gesagt wird, wird jetzt langsam mal deutlich, dass es richtig war. Also was Energiepolitik angeht, es ist eine Freiheitspolitik, wenn man sich unabhängig macht in dem Fall. Es ist auch eine Freiheitspolitik, wenn man sagt, ich mache mich dafür, oder es ist eine nachhaltige Politik, dass wir auch in Zukunft frei leben können.
Wir brauchen unbedingt eine Wärmewende. Wir haben das auch zum Anlass genommen. Wir haben einmal eine Anfrage im Stadtrat gestellt, wie es denn aussieht mit der Wärmewende in der Wärmeversorgung in Koblenz. Und da sind uns Zahlen präsentiert worden, die waren haarsträubend schlecht. Da wurde gesagt, also Halbierung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050. Ja, also das ist das Reißen sämtlicher Klimaziele. Wir haben daraufhin einen Antrag eingebracht in den Stadtrat, dass wir eine kommunale Wärmeschutzplanung auf den Weg bringen. Das ist auch jetzt auf dem Weg. Das wird jetzt im kommenden Jahr bearbeitet. Einfach um halt eben auch hier schneller zu werden. Wir brauchen neue Konzepte, wir brauchen Nahwärmekonzepte, Fernwärmekonzepte, stärkere Nutzung von Wärmepumpen, Geothermie muss stärker einbezogen werden. Das muss jetzt angepackt werden. Wenn wir bis 2035 was erreichen wollen, dann muss da im Wärmebereich ganz massiv was passieren.
Zu dem Thema, vielleicht haben wir auch eine Folge aufgenommen mit Alex und Holger war dabei, also Team Energie. Wir hatten ja auch eine Veranstaltung zum Thema Energie. Also ich glaube, das war wirklich wir haben gleich noch den Punkt, was war euer Thema des Jahres. Also ich glaube, Energie ist, ich hatte vorher gar keine Ahnung, was ist eine Wärmepumpe, wo kommt unsere Energie überhaupt her. Ich hatte da so eine groben Vorstellung, aber jetzt auch der Unterschied zwischen Flüssiggas und LNG und was auch immer, hatte ich vorher gar nicht auf dem Zettel, hatte mich auch nie interessiert. Aber dieses Jahr ist, glaube ich, auch, kann man zu einem Energiejahr hervorheben, weil es eben auch ein Energiekrieg ist.
Ja, voll. Also mir ging es echt genauso und auch von dem Themenschwerpunkt ist das interessant für mich. Glaube ich, schätzen das ganz, ganz viele andere Leute jetzt auch ganz anders ein, wenn man über Energie spricht.
Das ist schon bezeichnend. Wir hatten dieses Team Energie, gab es auch schon vorher, das gibt es glaube ich seit 3 Jahren, es war aber nie aktiv und auf einmal in diesem Jahr ist dieses Team so aktiv geworden und daran sieht man, wie dieses Thema auch einfach nach vorne gekommen ist dadurch.
Ja, und wir hatten auch unglaublich Glück, dass wir so tolle, engagierte Leute, aber auch so viele Leute mit Fachwissen überhaupt vor Ort haben. Also das ist eigentlich, finde ich, schon Wahnsinn, dass wir irgendwie auf so viel Fachwissen zurückgreifen können in dem Thementeam.
Wie ist das denn generell jetzt auch, wie seht ihr das als Fraktionsvorstand? Wie nehmt ihr die Arbeit der Thementeams der Partei wahr? Ist das für euch eine Hilfe? Ist das für euch eher, oh, das müssen wir jetzt auch noch drauf gucken? Oder wie seht ihr diese Arbeit mit den Thementeams?
Also auf jeden Fall nicht, da müssen wir jetzt drauf gucken, weil das ist ja eher so, also ich sag mal, man ist in seiner Fraktionsarbeit schon sehr in seiner Fraktionsarbeit drin, weil das einfach eine Menge ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Wenn man die Antrags- oder die Unterlagen vom Stadtrat anguckt, da ist ja einfach alles drin, querbeet an Themen, und das muss man einfach alles gelesen haben oder quer gelesen haben oder Schwerpunkte. Da liest jeder seinen Bereich intensiver, aber man muss halt schon wissen, worüber man natürlich berät. Man kann ja nicht irgendwie abstimmen und weiß nicht darüber. Und dann ist es natürlich schon so schwer, also es ist nicht so, dass wir jetzt parallel dann ganz stark gucken, was machen die Thementeams, was machen die, weil man das gar nicht mehr da einen Hut vereinbaren kann, ne? Sondern es ist halt eher so, dass man dann auf den Vorstandssitzungen mitbekommt, was die Thementeams gemacht haben, oder die Thementeams kommen auf uns zu und sagen, hier haben wir was, das möchten wir machen, oder die fragen an, hast du da, ne, braucht ihr da was? So muss das im Prinzip funktionieren, weil wenn man in der Fraktionsarbeit drin ist, es ist schon wirklich so, will ich sagen, dass man so ein bisschen in so einem gefangen ist in seiner Arbeit, weil die einfach so viel ist, dass man gucken muss, dass das irgendwie nichts verloren geht. Und über die, ich sag mal, die offene Vorstandssitzung kriegt man ja von euch, von der Partei ganz viel mit, und auch eben über die Kreismitgliederversammlung. Von daher ist das für uns eher eine gute Ergänzung. Ja.
Also ich bin auch besonders stolz auf unsere Thementeams dieses Jahr, weil die ja wirklich zwei super Leitanträge einfach erarbeitet haben. Wir haben beide in den Podcast-Folgen ja besprochen. Von daher lohnt es sich auch, in die alten Podcast-Folgen reinzuhören.
Das lohnt sich generell immer.
Hier besonders, ja. ich wollte auch nochmal zurückkommen auf den Ukraine-Krieg. Weil mich würde auch so interessieren, hat sich das politische Arbeiten irgendwie im Stadtrat dadurch verändert?
Also direkt jetzt nicht, aber ich sag mal, es gibt eine größere Offenheit, was das Thema Klimaschutz angeht. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor 3 Jahren, als wir anfingen mit dem Klimanotstand, das war richtig Kampf. Ja? Also da gab es eine breite Gegenstimmung dagegen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also wenn man jetzt das Wort Klimaschutz in den Mund nimmt, kommt nicht sofort ein Kontra. Ja? Es kommen dann vielleicht andere Sachzwänge, aber ich sag mal, da hat sich schon einiges verändert.
Ja, und auch, dass natürlich die Stadtverwaltung jetzt schon darauf hingearbeitet hat, Notfallpläne zu entwickeln. Ne? Also das, finde ich, waren auch für mich so nochmal so erschreckende Momente, wo ich so dachte, so boah, in welchem Jahr lebst du, in welcher Zeit, dass die Stadt Koblenz, die Kommune zum Glück, sehr wichtig, aber sich jetzt mit so Notfallplänen beschäftigen muss, ne? Was macht wer, wann, wie, ne? Eine wirklich Strategien zu entwickeln, die man einfach vielleicht in der Tasche haben muss, am besten immer in der Tasche lässt, ne? Aber man fühlt sich ein bisschen vorbereiteter an, ne? Und das sind so Sachen, das, ja, kannte man gar nicht, ne? Also so sind wir ja nicht groß geworden. Ne?
Mit dem Ukraine-Krieg, und da ist auch der Punkt Notfallplan, dadurch kam ich gerade drauf, ist ja auch wieder natürlich eine größere Flüchtlingswelle nach Deutschland und auch nach Koblenz gekommen. Habt ihr da Informationen, wie da aktuell die Lage aussieht im Hinblick auf Geflüchtete aus der Ukraine, jetzt speziell in unserer Kommune, ob wir da viele aufgenommen haben, ob es da noch Potenzial gibt, wie generell die Einstellung vielleicht auch der Menschen, der auch der Stadträte sich da vielleicht verändert hat, ist jetzt eine Mutmaßung, im Vergleich zu 2015.
Ja, da ich 2015 nicht im Rat war, kann ich da jetzt keinen Vergleich ziehen, wie die anderen Stadträte gedacht haben. Ne? Was man sieht, ist, das sind Menschen, die Hilfe brauchen, und das sind Menschen, die Hilfe bekommen müssen. Punkt. Das ist eigentlich ganz einfach. Also das wird eigentlich von niemandem in Frage gestellt, dass wir das nicht tun. Oder es war eher so die Frage, was kann gemacht werden, was macht die Stadt, welche Ideen hat die? Und die haben sich Anfang des Jahres schon viele verschiedene, oder wann war es, Mai oder so, ne? April, Mai, dann Gedanken gemacht, wo können wir die Menschen wie unterbringen, wie können wir wieder die Kapazitäten nach oben fahren, kurzfristig auch, weil da ja ziemlich früh viele Menschen kamen. Und man gleichzeitig ja jetzt nicht unbedingt die Kapazitäten hatte. Da gab es wirklich ganz wilde, interessante Varianten, die da gefunden wurden. Manche sind dann auch wieder verworfen worden, weil andere gefunden wurden. Ich glaube, da hat die Stadt Koblenz sehr, sehr gut reagiert. Es ist natürlich schon so, dass wir nicht für jeden Menschen, der nach Koblenz gekommen ist, eine Wohnung haben. Das ist faktisch so, aber das weiß man auch. Es gibt zu wenig Wohnraum in Koblenz. Wir haben allgemein viel zu wenig Wohnungen. Und natürlich können wir jetzt nicht einfach ein paar hundert Wohnungen aus dem Hut zaubern. Das ist nun mal einfach so. So schnell können auch keine Wohnungen gebaut werden. Andere Menschen, die schon länger sind, brauchen auch mehr Wohnraum oder einen anderen Wohnraum. Von daher ist es so, dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt alle in einzelnen Wohnungen verteilt wohnen, ne, sondern auch in Unterkünften mit mehreren Leuten. Aber die Stadt Koblenz guckt da mittlerweile schon, oder vielleicht, ja, ich glaube, das hat sie auch früher gemacht, zu gucken, dass das gut und sozial verteilt wird, ne, dass man sieht, was passt irgendwie ganz gut zusammen. Und ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Aber aktuelle Zahlen kann ich dir im Moment wirklich nicht nennen. Da habe ich mich jetzt auch nicht drauf vorbereitet. Das ist im Prinzip eine Dynamik, die ständig wechselt. Es wäre eher so, dass wenn gar nichts mehr möglich ist, dass wir dann auch nochmal informiert werden, dass man dann nochmal sagt, wir müssen hier unbedingt irgendwie nochmal nachschießen. Aber solange das irgendwie ganz gut läuft, ist das nicht so, dass wir da jetzt noch ganz regelmäßig wöchentlich unterrichtet werden.
Auch nochmal rückblickend, wie auch die Stimmung, wie ich es wahrgenommen habe in dieser Zeit. Wir haben es, glaube ich, im Jahresrückblick des letzten Jahres haben wir über die A-Flut gesprochen und wie groß da die Solidarität war der Menschen auch hier in Koblenz. Das war auch als dieser Krieg begonnen hat, habe ich das wahrgenommen, dass Menschen wieder angefangen haben, Dinge zu sammeln, die sie in die Ukraine bringen können, mit extra organisierten Fahrten dann darüber. Für mich wieder ein total beeindruckender Moment dieses Jahres, dass man sieht, dass Menschen, die jetzt auch durch Corona schon gebeutelt sind, durch auch eigene Krisen vielleicht gegangen sind, die dann trotzdem schaffen, da wieder Kraft reinzustecken und da wieder was zu organisieren. Also das war für mich sehr, sehr beeindruckend.
Das finde ich auch erstaunlich und ich glaube, dieses Jahr wurde ja auch trotz der hohen Inflation mehr gespendet als im Vorjahr. Und das finde ich ist auch beachtlich, weil es wirklich viele Menschen gibt, die im Moment unter der Inflation total leiden. Und dass trotzdem die Bereitschaft ist von den Leuten, die mehr haben, wir geben dieses Jahr auch mehr.
Ja, das stimmt.
Bleiben wir noch kurz im Februar. Kim hat es eben schon angesprochen. Unsere erste Folge in diesem Jahr war nämlich im Februar und mit euch beiden. Und der Grund damals war, dass ihr der neue Fraktionsvorstand oder als neuer Fraktionsvorstand gewählt wurde. Das haben wir eben schon kurz angerissen. Meine ein bisschen provokant gemeinte Frage auch, würdet ihr es wieder machen, jetzt ein Jahr später? Der Uli muss schon husten.
Also es ist sehr interessant, es ist sehr spannend und es macht sehr viel Spaß. Und auf der anderen Waagschale ist die Zeit, die man gar nicht mehr sieht, die man überhaupt noch für andere Dinge hat. Und das ist eine Waage, die permanent pendelt. Und von daher ist das sehr, sehr schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Rückblick war es gut so, dass wir es genau so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, ja.
Wir haben jetzt lange über den Februar gesprochen und jetzt fangen wir mit dem März an. Und im März haben wir einen neuen Landesvorstand gewählt. Vielleicht, ich glaube, das ist eher so ein Thema für uns. Deswegen, Christopher, ich frage dich vielleicht einfach mal, wie läuft da die Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand?
Also erstmal war das ja damals, wenn man das mal zurückblickt, wir hatten ja auch eine eigene Folge dann dazu mit Paul und Nathalie auch gemacht, vorher auch mit Benny, der ja auch kandidiert hatte als Landesvorstand, wo ja dann Paul eben gewählt wurde. Ich fand das total spannend mal zu beobachten, wie jetzt auch so ein interner Wahlkampf läuft, wie so eine auch eine tatsächliche Wahl mal stattfindet, was so Posten angeht. Und das war ja für viele überraschend, wie es dann auch in der Deutlichkeit ausgegangen ist. Also das einerseits fand ich sehr spannend und seitdem ist, glaube ich, der Landesvorstand sehr, sehr viel am Umstrukturieren, auch innerhalb des Landesverbandes, innerhalb denen, was sie sich halt vorstellen. Und ich glaube, es passiert sehr, sehr viel nach innen, was nach außen jetzt gar nicht so deutlich wird, aber viel, viel für uns KV. Also man merkt ja, dass sie immer auch zu unseren Kreismitgliederversammlungen kommen, wenn sie eingeladen werden, wenn es mal Vorstandsklausuren gibt oder so, dass man immer auch auf die beiden, ich finde das total toll, dass auch als Landesvorstand, dass man da so nahbar ist. Das ist mein großes Lob an die beiden, dass sie das wirklich schaffen, auch für die Kreisverbände nahbar zu sein und da Hilfe anzubieten, wo Hilfe gebraucht wird. Und das, finde ich, ist eine gute Zusammenarbeit.
Finde ich auch. Also genau so nehme ich das eigentlich auch wahr und da habe ich gar nichts hinzuzufügen.
Wahnsinn. Ja. Einigkeit, ja. Was spielt denn der Landesverband für euch in der Fraktion für eine Rolle? Ist das überhaupt ein Thema, dass ihr auch guckt, was passiert eigentlich im Land? Oder ihr habt natürlich auch die Verknüpfung mit unserem Landtagsabgeordneten Karl Bernhard. Inwieweit ist das für euch relevant?
Also der Landesvorstand spielt jetzt so in der alltäglichen Stadtratsarbeit nicht so die Rolle. Natürlich schon die Landesregierung mit den Ministerien, da hat man schon eher zu tun. Also das, was es da an neuen Vorstößen gibt, also gerade jetzt auch im Bereich Energiewende, da tut sich ja sehr viel auf Landesebene. Wir werden dieses kommunale Klimaschutzprogramm haben im kommenden Jahr. Das ist ja jetzt in diesem Jahr vorbereitet worden. Wird dann also auch wirklich sehr viel Gutes bringen. Also das betrifft dann schon halt eben auch die Fraktionsarbeit. Aber so mit der Landespartei haben wir dann eigentlich eher weniger zu tun. Ja,
genau. Die ist ja dann nur dann gemeinsam mit uns als Kreisverband verantwortlich, dass dann die nächste Fraktion auch wieder gut gewählt wird, weil ja dann der Wahlkampf dann doch über Landesverband und Kreisverband läuft. Aber ja. Spätestens dann habt ihr auch wieder was mit denen zu tun.
Ja, das ist ja schon in naher Zukunft, von daher.
Werden wir gleich noch drauf kommen,
Kommunalwahlkampf. Ja, wir müssen ja immer überlegen, wir sind hier nicht nur Fraktionsmitglieder, wir sind hier gleichzeitig auch Parteimitglieder. Ne? So, also natürlich haben wir immer mit der Partei zu tun, ja. Aber dann hier als Parteimitglied, ne, und dann mit der Listenaufstellung, da gebe ich dir recht, aber in der tatsächlichen Fraktionsarbeit ist das schon eher anders.
Apropos Parteimitglieder, davon haben wir viele neue in diesem Jahr bekommen.
Mhm. Erfreulich.
Ja, sehr cool.
Und wir haben es jetzt endlich mal geschafft, dann auch die magische Grenze von 200 zu reißen in diesem Jahr. Das heißt ja, wir haben uns seit der Kommunalwahl ungefähr verdoppelt an Mitgliedern, was, glaube ich, schon sehr beachtlich ist, hatten wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert im Podcast. Und wie ich jetzt drauf komme, wir hatten im März nämlich unser erstes Neumitgliedertreffen in Präsenz wieder. Vorher hat das natürlich auch immer digital stattgefunden. Kim, das war, glaube ich, auch dein Neumitgliedertreffen, weil du ja vorher nicht in Präsenz da sein konntest, oder?
Wenn man das so nennen will.
Du weißt, vorher gab es ja keine Präsenz.
Ja, gut, ich war damals auf dem vom Landesverband mit Bina noch als Vorsitzende. Dann, ich war da jetzt schon so lange dabei, dass ich mich jetzt nicht mehr als Frischling bezeichnet habe. Aber wahrscheinlich einfach, weil es 2 Jahre keins gab, war es dann auch deins, oder?
Nee, ich war tatsächlich, das war kurz vor Corona, als ich dann dazu, oder wann hat Corona angefangen? In 2020, ich kam 2019 in die Partei. Da war, okay. Ich habe noch eins vorher miterlebt. Na gut.
Aber was tatsächlich total toll war, ist, dass unser Kreisverband sich da ja auch die Mühe gemacht hat und Informationen auch bereitgestellt hat, wie man sich bei uns engagieren kann und sowas. Von daher, glaube ich, können wir das auch gerne nächstes Jahr nochmal wiederholen, um alle mit einzufangen und irgendwie zu zeigen, wie sich Menschen engagieren können bei uns.
Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch einer unserer großen Aufträge, dass wir gucken, wie wir die Mitglieder bestmöglich mitnehmen können. Das Neumitgliedertreffen ist natürlich ein guter Startpunkt. Wir haben jetzt auch das, wir packen ja auch in die Podcast-Folgen seit neuestem auch immer so ein bisschen Neuestes aus dem Kreisverband, unsere Spam-Gruppe mal umbenannt in einen interaktiven Newsletter. Habt ihr das mitbekommen, Uli und
ja,
Uli?
Natürlich. Ja, selbstverständlich.
Was haltet ihr denn davon? Würde mich jetzt mal eure ehrliche Meinung zu interessieren. Weg von einem Spam-Account hin zu einem interaktiven Newsletter.
Also der Name ist so lange, dass er bei mir auf der Liste nur mit Inter zu sehen ist. Da war Spam natürlich immer ganz klar und prägnant, aber Spam finde ich prinzipiell nicht gut als Name für so eine wichtige Funktion eigentlich, die der Channel hat.
Also ich finde das gut, solche Informationen zu bekommen. Ich finde überhaupt gut, was ihr da so macht. Also es ist ein sehr aktiver Kreisverband. Also weiter so.
Ne? Ja,
also
auch sehr gut, das stimmt.
Mit den Ortsgruppen, die sich da bilden und mit den Thementeams und viele Initiativen und so. Da passiert einfach sehr viel. Und wenn man das so mitkriegt, das macht dann auch Spaß.
Ja,
ist dann auch
Motivation. Stimmt. Das ist schon gut.
Das freut uns auch.
Ja, uns macht das auch Spaß.
Ja, das ist auch so. Also wir haben total viele engagierte, tolle Leute bei uns im Kreisverband und ich bin auch total froh, dass wir jetzt irgendwie an der Stelle, wo wir jetzt sind, mit den Personen zusammenarbeiten können.
Ich glaube, da sind andere Parteien noch neidisch drum.
Zu Recht.
Ja, hoffentlich. vielleicht auch nochmal, was war euer politisches Thema des Jahres? Also im Grunde haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, aber...
Mal das Highlight-Thema, was war euer Highlight-Thema?
Was war unser Highlight-Thema?
Oder dein persönliches?
Mein persönliches, in der Stadtratfraktion, mein persönliches Highlight-Thema, ja, definitiv. Und zwar war das, dass wir einen Antrag gemeinsam mit anderen Fraktionen gestellt haben, dass jetzt nach der schwierigen Zeit der Pandemie man speziell nochmal auf Kinder und Jugendliche guckt und da geprüft wird, ist die derzeitige Ausstattung mit SchulsozialarbeiterInnen in den Schulen ausreichend. Und das war ein Antrag, den wir mit mehreren Fraktionen gestellt haben, und da kam als Ergebnis halt raus, nein, es ist nicht in allen Schulformen ausreichend. Es gibt einige, wo es gut ist, aber in anderen, in Grundschulen und im Gymnasium muss definitiv noch ausgebaut werden. Und die Verwaltung hat einen zweistufigen Ausbau vorgeschlagen, dass quasi nächstes Jahr Stellen zum Beispiel in dem Bereich Grundschule erhöht werden und übernächstes Jahr nochmal weitere Stellen dazukommen, und beim Gymnasium halt ähnlich. Das nächstes Jahr quasi so prozentual schwer zu sagen, 65% irgendwie sind, von 50 auf 65, und dann nochmal hoch auf eine volle Stelle, sodass man sagen kann, dann hat jedes Gymnasium auch eine Vollzeitstelle im Bereich Schulsozialarbeit, und man merkt einfach, das sind wir der Jugend schuldig, die brauchen das, ne? Also die haben schon sehr gelitten unter der Pandemie, aus verschiedensten Gründen, ob die in der 5-6 sind oder mitten in der Pubertät sind, wie die Pandemie angefangen hat, oder in die Oberstufe gewechselt sind. Die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Da geht es vielen nicht so gut, auch psychisch nicht so gut. Soziales Lernen hat abgenommen auf der anderen Seite, und da ist es gut, dass da wirklich direkt vor Ort jemand ist, wo die jungen Leute sich hinwenden können, wo die eine Beratung bekommen und Wege aufgezeigt kriegen, wie sie wieder gut durch die Schulzeit kommen.
Genau, also genau zu dem, oder anreißend zu dem Thema, haben wir die letzte Folge aufgenommen mit Pierre Stellhammer und Stefan Jakobs zum Thema Inklusion in der Schule. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, multiprofessionelle Teams in der Schule ernsthaft zu betreiben. Also nicht nur zu sagen, wir haben jetzt hier mal eine Viertelstelle der Schulsozialarbeit, die in irgendeinem Hinterzimmer sitzt und keiner findet den Weg dahin, sondern dass man wirklich sagt, dass es Schulsozialarbeit ist ein elementarer und obligatorischer Teil der Schule, und auch wird wahrgenommen und angenommen als solcher. Das ist, glaube ich, und das funktioniert nur darüber, wenn die Personen, wenn die SchulsozialarbeiterInnen auch in der Schule im Alltag dabei sind. Ja. Weil wenn man mal für 3 Stunden in der Woche kommt, schafft man es dann nie, da reinzukommen in diese Schulgemeinschaft. Deswegen ist das ein super toller Antrag gewesen, und ein guter Weg, der jetzt da eingeschlagen wird. Ich glaube, es kann eigentlich gar nicht zu viel Schulsozialarbeit geben. Deswegen dein großes Lob auch an die Fraktion, dass ihr das so vorangetrieben habt. Danke. Uli, was war dein Thema des Jahres?
Also Thema des Jahres war für mich Klimaschutz. Es zog sich wie so ein roter Faden durch das ganze Jahr. Wir haben also mehrere Anträge dazu gestellt, mehrere Anfragen bearbeitet. Und also insofern, das ist ja das zentrale Thema, was uns alle beherrscht. Und das hat mich auch sehr stark in diesem Jahr beschäftigt.
Kannst du da konkret 1, 2 rausziehen?
Wir haben ja die Klimaschutzkommission eingerichtet vor 2 Jahren. Im Rahmen des Klimanotstandes war das ja auch auf unseren Antrag hin entstanden. Da sind Expertinnen und Experten, die, ich habe das gegendert.
Kurz Applaus einblenden.
Muss die Ente klingen, wenn du genderst.
Nur weil es noch gar nicht geglitscht hat. Nein. Also wir haben da Expertinnen und Experten, die also sehr gute Vorschläge gemacht haben. Und also einer dieser Vorschläge ist zum Beispiel, dass wir im Industriegebiet ein Nahwärmekonzept auf den Weg bringen wollen. Also wir haben da große Betriebe, die halt eben sehr hohen Wärmebedarf haben. Das kann man sehr gut in ein solches Nahwärmekonzept integrieren. Das ist entstanden in der Klimaschutzkommission. Wir haben es dann jetzt in den Haushaltsberatungen eingebracht. Das ist aber jetzt wirklich nur ein Beispiel von mehreren. Und insbesondere, was halt eben diese Arbeit der Klimaschutzkommission angeht, haben wir dann auch weitergehend noch eingefordert, dass wir mehr Geld brauchen, damit dass die Arbeit auch wirklich umgesetzt wird. Ne? Also nicht, dass sie nur Vorschläge machen, sondern dass auch umgesetzt wird. Das sind nur einige Beispiele. Das ist ein Thema, das für mich oberste Priorität hat und eigentlich für alle auch so haben sollte. Und ja, deshalb auch das Highlight-Thema.
Zu Recht.
Und das zieht sich auch in den April rein, weil im April ist es nämlich ganz dolle um Mobilitätsstationen gegangen. Und vielleicht kannst du da auch nochmal, es war ja mit aus dem Thementeam Radverkehr bei uns gewachsen, da bist du ja auch Teil von. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick reinbringen.
Also wenn man jetzt durch Koblenz aufmerksam fährt mit dem Fahrrad, dann merkt man, es hat sich sehr viel getan in Sachen Radverkehr. Das ist ja auch sehr gut so. Es gab ja sehr großen Nachholbedarf. Und wir haben dann im April das Thema Mobilitätsstation aufgegriffen. Das ist auch aus dem Thementeam Rad entstanden und wir haben dann eine gemeinsame Befragung durchgeführt, haben uns mögliche Standorte angeschaut, haben das jetzt auch eingebracht in die Diskussion. Also ein möglicher Standort wäre zum Beispiel der Bahnhof Lützel. Das soll jetzt umgestaltet werden. Ist ja derzeit nicht gerade sehr ansehnlich, der Bereich, nicht gerade einladend, aber wenn er umgestaltet wird, dass dann halt auch so eine Mobilitätsstation da vorgesehen ist. Und dann auch im Verwaltungszentrum, wir haben so mehrere Standorte uns angeschaut und das war ein neues Thema, was wir eingebracht haben und das werden wir auch weiter begleiten.
Für alle, die das noch nicht so mitverfolgt haben, was ist denn überhaupt eine Mobilitätsstation?
Eine Mobilitätsstation ist an einem zentralen Ort in einem Ortsteil, wo man Anschluss an ÖPNV hat, dass man mit dem Fahrrad dann dorthin fahren kann, das Fahrrad dort abstellen kann, sicher abstellen kann, dass man auch eine Reparaturstation hat und Schließfächer und solche Dinge, ja, dass man halt eben das Umsteigen vom Fahrrad auf den ÖPNV erleichtert.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Hatten wir auch einen Stand zu am Löhrendattel, glaube ich.
Und einen Podcast.
Und einen Podcast.
Mit Gregor und Jutta.
Also man merkt, wir haben die Themen ganz gut aufgearbeitet im Podcast. Ja. Das kann, man kann jede Folge nur empfehlen. Im April war auch eine heiße Phase unserer, ja, damals noch die einzige Ortsgruppe in Gülz. Da wurden neue Sprecher gewählt und dann aber auch die erste Aktion, die da noch gar nicht bestanden hat, nämlich die Ortsgruppe Süd, die mittlerweile ja auch von der KMV, von der Kreismitgliederversammlung eingesetzt wurde. Da wurde nämlich das Baumbeet vom Kreisbüro gepachtet oder was heißt gepachtet?
Patenschaft übernommen.
Die Patenschaft, danke schön, die Patenschaft übernommen, was seitdem dann auch ganz gut wächst, worauf ich hinaus will, dass wir in diesem Jahr wirklich mit den Ortsgruppen ein ganzes Stück vorangekommen sind. Wie gesagt, Gülz gibt es ja schon seit 1-2 Jahren. Süd haben wir in diesem Jahr gewählt und wir haben auf der nächsten Kreismitgliederversammlung im Januar den Antrag schon vorliegen für die nächste Ortsgruppe auf der rechten Rheinseite. Das heißt, wir entwickeln uns langsam, aber sicher in die Stadtteile rein. Wie empfindet ihr das, diesen Prozess? Uli, du hast es eben schon mal ganz positiv angegangen, aber was haltet ihr davon? Ist ja eher ungrün, dass man in die Vereine, in die Stadtteile rein will.
Ja, das jetzt ungrün ist, weiß ich nicht. So würde ich das jetzt gar nicht unbedingt so sehen. Also ich finde die Ortsvereine, ich finde die super, ich finde die richtig klasse. Die sind auch vor allem gut für die Arbeit in der Fraktion, ne? Weil es ist tatsächlich so, dass natürlich die Leute, die in den Orten wohnen, in den Stadtteilen wohnen, das sind die ExpertInnen vor Ort, die wissen, was muss sich verändern, was brauchen die, was möchten die gerne haben. Und wenn wir dann natürlich Menschen haben, die grüne Themen in den Stadtteilen nach vorne bringen wollen oder sehen, und die dann an uns weiterleiten, können wir da gucken, dass wir die halt auch in der Stadt vertreten, ne? Also von daher ist das, finde ich, eine hervorragende Zuarbeitung. Also rechte Rheinseite zum Beispiel, wenn man jetzt nicht dort wohnt, ich wohne nicht auf der rechten Rheinseite, ich kenne zwar auch einige Stadtteile auf der rechten Rheinseite ganz gut, aber wo da der Schuh drückt, wissen die Leute halt am besten. Und das ist ganz gut, wenn es da Ortsgruppen gibt, weil das für die Ratsarbeit einfach wirklich perfekt ist, muss ich schon sagen.
Vielleicht kurz zur Erklärung, was ich meine mit ungrün. Es ist ja eigentlich so ein typisches CDU-SPD-Ding, in jedem Ort den Ortsverband zu haben und da in der Kneipe zu sitzen und über Politik zu reden. Das meinte ich damit, dass wir Grünen einfach noch nicht so weit, glaube ich, auch sind, dass wir in diese Orte ganz rein gewachsen sind. Das war meine Erklärung. Aber Uli, du wolltest auch zu dem Thema was sagen.
Naja, also ich meine, wir waren ja bisher auch etwas kleiner, waren jetzt also keine Volkspartei wie SPD und CDU, aber wir wachsen ja. Und was uns ja immer ausgezeichnet hat, war, dass wir bestimmte Themen hervorgegriffen haben und dass es uns weniger jetzt darum ging, halt eben Interessen eines bestimmten Vereins zu vertreten, sondern dass wir die übergeordneten Themen dann auch in der Kommunalpolitik umsetzen wollten. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut miteinander verbinden, ja, dass man sagt, also wir arbeiten weiter an unseren Themen, aber wir wollen auch eben hören, was ist in den Stadtteilen los und ja, da kommen gute Ideen. Ja, ich habe also auch zum Beispiel schon eine Idee aus der Ortsgruppe Süd dann in eine Anfrage umgewandelt und also das ist positiv, ist eine Bereicherung.
Ja, man kann es ja auch nochmal so ergänzen. Ich sag mal so, man darf sich Stadtratsarbeit ja nicht so vorstellen, als wenn die Fraktionen da nur ganz viele Anträge stellen, sondern es ist ja auch so, dass die Verwaltung Dinge macht, Dinge vorbereitet, Beschlussvorlagen macht, wie es weitergeht in den Stadtteilen mit Bauvorhaben etc. Und da ist es natürlich auch genauso gut, dass man dann zurückgreifen kann auf Menschen, die jetzt sich in Gülz zum Beispiel auskennen oder da dann auch die grüne Brille in dem Bezug auf ein Bauvorhaben einfach aufhaben. Ne? Also auch dafür eben Vorlagen der Verwaltung finde ich das auch wichtig, dass man da auch sagen kann, da kann man nochmal auf diese Expertise aus dem Ort zurückgreifen. Ja.
Vor allen Dingen, wenn es einen Ortsbeirat gibt in diesen Stadtteilen, weil das finde ich ist irgendwie auch unsere Aufgabe mit, also von Parteiseite, diese Strukturen aufzubauen, dass wir auch in die Ortsbeiräte mehr rein können.
Das stimmt, also das müssen wir auf jeden Fall auf dem Plan haben für die Kommunalwahl. Wobei ja auch da muss man ehrlich sagen, wie ich erlebe das in Gülz, da sind wir ja wirklich mit 3 Grünen vertreten im Ortsbeirat, haben wir ja jetzt auch mittlerweile den ersten grünen Ortsvorsteher in Gülz, dass diese Arbeit der Ortsbeiräte oder die Entscheidungsgewalt haben sie eigentlich gar keine, aber die Gestaltungsmöglichkeiten der Ortsbeiräte schon sehr beschränkt sind im Hinblick darauf, dass die Verwaltung, das ist mein Eindruck, jetzt gar nicht so ernst nimmt, dass aus dem Ortsbeirat kommt. Vielleicht aus Fraktionssicht ist das Spielen, es gibt ja dann mehrere Ortsbeiräte, nicht nur den Gülser, inwieweit spielen die eine Rolle in der Fraktion oder in der Stadtrats, in der Kommunalarbeit?
Naja, die spielen halt die Rolle, die dürfen halt im Stadtrat nicht abstimmen. Die sind eingeladen zu den Sitzungen, wo es Themen sind halt auch, die sie betreffen. Und dann werden die angehört, dann können die auch was dazu sagen. Die dürfen sprechen zu den Themen, die ihren Stadt treffen. Aber die dürfen halt nicht mitentscheiden. Das ist halt natürlich, es würde ja auch anders nicht funktionieren. Ne? Es gibt halt einfach 56 RatsmitgliederInnen. Und wenn jetzt quasi, ich sag mal, die Mitglieder aus dem Ortsbeirat in Gülz jetzt da auch nochmal eine gewichtige Stimme hätten, dann sind ja total die Menschen benachteiligt im Rauental, wo es keinen Ortsbeirat gibt. Das kann ja nicht sein, das funktioniert nicht. Deswegen geht es nur so, dass die 56 Ratsmitglieder über alles entscheiden und nicht dort, wo es eben durch die späten Eingemeindungen, wo es dann halt quasi die Ortsbeiräte gibt, dass die halt mehr entscheiden dürfen, ne? Weil das ist nicht gerecht auf die ganze Stadt gesehen. Mhm.
Ich glaube, dieses Thema Ortsbeiräte, das würde ich gerne mal mit Hans-Peter als Ortsvorsteher von Gülz mal eine Folge zu machen. Inwieweit das überhaupt auch, ich meine, es gab ja noch die Abfrage, ob es für alle Stadtteile Ortsbeiräte eingeführt werden sollte. Da gab es, glaube ich, auch damals eine Bürgerbefragung zu. Ja. Da war es ja dann ein Ergebnis, dass es negativ, also dass es nicht sein sollte. Ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Das sollten wir uns mal auf den Zettel schreiben.
Können wir machen, ja. Sollen wir in den Mai übergehen?
Gehen wir in den Mai.
Gerne, ja. Da war ja eigentlich auch gar nicht so viel, was quasi an großen Events gelaufen ist. Aber es ist ja einfach aufgefallen, dass wir, also im Mai, aber auch vorher schon wieder viel regelmäßiger Treffen hatten. Also zum Beispiel unsere Stammtische, die haben im Mai wieder gestartet, weil vorher konnten die ja nicht wegen Corona noch. Also es ist im Moment wirklich fern irgendwie, weil man denkt die ganze Zeit, ja, wir hatten doch das ganze Jahr Stammtisch, aber war nicht so. Und dann unsere Thementeams, Ortsgruppen und sowas konnten sich alle wieder in Präsenz treffen. Und ja, insgesamt glaube ich, ist das so das, was wir immer im Mai sagen können, oder?
Ich fand, das war auf einmal auch so ein Bruch wieder, dass man auf einmal wieder, also man war dran gewöhnt, man hatte 1000 digitale Sitzungen am Tag, man konnte ja auch von A nach B irgendwie switchen, ohne dass es große Probleme hatte. Man musste nicht irgendwo hinfahren, man musste nicht irgendwo hinlaufen. Und auf einmal hat wieder alles in Präsenz stattgefunden und das war für mich schon auf einmal wieder zeitaufwendiger. Also da hat man gleich schon gemerkt, dass das ja auch, wir haben eben über die Nachteile gesprochen, der digitalen Arbeit, aber der Vorteil war mit Sicherheit, man konnte an mehr teilnehmen oder an mehr parallel auch teilnehmen oder in kurzer Zeit. Und na klar, also für mich ist es total schön, dass alles wieder stattfinden konnte oder auch wieder kann. Wenn wir jetzt digitale Stammtische haben überhaupt nicht funktioniert, meiner Ansicht nach, da brauchst du nichts zu machen. Jetzt ist es schön, wir machen jeden Monat einmal einen offenen Stammtisch, einmal einen Finter-Stammtisch, kommen wir gleich auch noch zu, was der Finterrat alles Tolles macht oder schon gemacht hat in diesem Jahr. Aber das war für mich, habt ihr es endlich erlebt, für mich war es so ein, oh wow, es geht wieder los und ich muss gucken, was kann ich überhaupt noch leisten in Präsenz und was geht nicht.
Das war doch einfach schön, da mal wieder im Biergarten zu sitzen. Und,
ja, auf die Stammtische, also wir haben es heute aufgelistet, dann wirklich wenn man die Termine sich anguckt im KV, ja. Mittwochs ist oder Stammtisch, dann ist Thementeam-Treffen, Ortsgruppentreffen, KV-Treffen, dann Fraktionssitzungen und so, habt ihr ja alles noch Ausschusssitzungen, aber alles wieder in Präsenz. War das nicht so für euch auch, für mich war es so ein Aha-Ding, oh, es geht wieder irgendwie los.
Ja, also ich glaube, es ist auch, wenn man sich wirklich mal anguckt, wie viele Termine wir überhaupt im KV im Monat haben, dann glaube ich, wenn man an allen teilnehmen möchte, braucht man nichts anderes mehr machen.
Ich glaube, es ist fast jeden Tag irgendwas. Also man könnte jeden Tag füllen mit dem Termin. Das ist so.
Das ist ein ausgefülltes Hobby. Und wenn jetzt die ganzen Mitglieder auch noch sagen, sie möchten sich mal Ausschusssitzungen angucken, ne? Die sind ja auch alle öffentlich. Ne? Es gibt 30 Ausschüsse in der Stadt Koblenz. Ne? Kann man gerne hingehen. Ne? Und die Stadtratssitzungen, wo man einfach merkt, es sind schon zwei Bereiche und man kriegt gar nicht hin, alles gemeinsam mitzukriegen. Also die Fraktionsleute kriegen nicht alles von der Partei mit, die Parteimenschen gucken sich nicht alles in der Fraktionsarbeit an, ne? Also mit Ausschüssen und so weiter, weil es einfach viel zu viel ist. Also es ist in der Summe für beides zu viel, weil man dann in der Regel auch noch einen Job hat.
Und ist arbeiten das, geht das ja sowieso? Nur ein Ehrenamt. Aber ist das das größte Argument aus eurer Sicht für diese scharfe Trennung bei uns zwischen Amt und Mandat? Dass es anders gar nicht oder dass sich jeder auf das fokussieren kann, wo er eigentlich für gewählt ist? Oder wie seht ihr das generell, diese Trennung zwischen Amt und Mandat?
Naja, der Ursprung war ja ein anderer. Ne? Also ich meine, wenn man sich das mal auf Bundesebene anschaut oder auf Landesebene, dass eben die Mitglieder des Parlamentes oder einer Regierung nicht gleichzeitig in der Partei sind, das war Auslöser für Trennung von Amt und Mandat. Weil man halt eben vorher wirklich diese Apparatschicks hatte, ne, in anderen Parteien, die halt eben dann durchregiert haben. Man hat ja zum Beispiel auch gesagt, also in der CDU, Vorsitzender der Partei muss immer auch Bundeskanzler sein oder Bundeskanzlerin. Also das gab es bei uns ja nicht. Und das ist natürlich jetzt auf dieser ehrenamtlichen Ebene etwas anders. Also ich finde, da sehe ich das Problem nicht so, weil wir sind ja alle Ehrenamtler. Ne? Also da ist es jetzt nicht so, dass jetzt da irgendwelche Parteikarrieristen tolle Posten haben und dann nur ihre Meinung da durchdrücken wollen. Also insofern muss man da schon ein bisschen differenzieren. Also auf dieser ehrenamtlichen Ebene sehe ich das nicht so streng.
Ja, man hat aber, naja, wenn du das gut getrennt hast, finde ich, hast du eigentlich die Möglichkeit, dass du viel mehr Menschen hast, die du mitnimmst auf diesem Weg, als immer die gleichen Gesichter, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Sondern dann hast du, die einen machen halt schwerpunktmäßig die Parteiarbeit und die anderen machen die Ratsarbeit. Und es ist, wie gesagt, es ist einfach zeitaufwendig. Ne? Und ich meine, du bist jetzt in Rente, Uli, das ist natürlich hervorragend für dich. Ne?
Nein, ich will willst du noch einen Arbeiter in der Partei? Nein, will ich ja gar nicht.
Und ich finde schon, letztendlich, wenn man dann alles zusammenschmeißt, dadurch, dass die Zusammenarbeit ja gibt, es gibt zwar natürlich immer Reibungsverluste durch die Abstimmung, das ist gar keine Frage, die man halt tätigen muss, aber letztendlich finde ich schon, dass wir eher davon profitieren, als dass es negativ ist. Ne? Ich finde das eigentlich sehr, sehr gut.
Ich finde auch, wenn ich jetzt überlege, neben der Arbeit, die wir hier im KV machen, müsste ich jetzt auch noch Fraktionsarbeit machen. Bewundern ist das falsche Wort, aber ich frage mich, wie das eben andere Parteien im Ehrenamt, im Hauptamt, mag das noch möglich sein, weil man das ja hauptamtlich macht. Aber im Ehrenamt, neben dem Hauptjob oder neben dem Vollzeitjob, diese beiden Aufgaben zu übernehmen, halte ich schon für ordentlich.
Also das glaube ich auch. Also gerade wenn man jetzt irgendwie unseren Terminkalender in den letzten Wochen angeguckt hat, wo wir eigentlich durchgehend 4 bis 5 Termine die Woche hatten. Wenn wir dann noch irgendwie in der Fraktion Vorsitz oder was weiß ich gehabt hätten, weiß ich nicht, hätte man nicht unter einen Hut, zumindest nicht guten Gewissens unter einen Hut bekommen. Ne? Also das ist es, glaube ich. Machen kann man es ja, aber was bleibt liegen, ist ja dann auch mal die Frage. Ne? Aber gehen wir weiter.
Ja, wir hatten eben schon das Thema des Jahres. Was war denn oder wer war denn eure Person des Jahres? Gerne auch wieder aus dem politischen Umfeld.
Darf ich anfangen?
Kommt ja drauf an, wen du nimmst.
Für mich ganz eindeutig Robert Habeck. Also was der Mann leistet als Wirtschaftsminister jetzt in dieser Krise, das ist unmenschlich. Ja? Und das wird eigentlich viel zu wenig gewürdigt. Er musste sicherstellen, die Energieversorgung jetzt nach diesem Angriffskrieg, das hat er hingekriegt, ja. Man muss sich die Situation mal vorstellen. Die Gasspeicher waren nur zum Drittel gefüllt. Die waren auch noch in russischer Hand. Er hat also erstmal enteignet die Gasspeicher, hat dafür gesorgt, dass die Gasspeicher voll waren. Sie waren auf 100%. Jetzt geht es langsam runter im Winter, ja. Er hat parallel dazu unheimlich viel auf den Weg gebracht in Richtung Energiewende. Ja, also die ganzen Gesetze, das Osterpaket, was er vorgestellt hat, im Schnellverfahren, die ganzen Gesetze sind in diesem Jahr über die Bühne gegangen und das wird eigentlich viel zu wenig gewürdigt, dass nicht natürlich sofort alles umgesetzt werden kann. Da steht auf dem anderen Blatt, dass aber diese Beschleunigung dieser Genehmigungsverfahren, dass jetzt dieses LNG-Terminal in Rekordzeit eröffnet wurde, das muss man sich mal vorstellen, das war undenkbar sowas. Ist jetzt nicht unbedingt die richtige Entscheidung, auf Flüssiggas zu setzen, aber in der jetzigen Situation brauchen wir einfach eine Alternative zu Russland. Also für mich ist das die Person des Jahres.
Kurz bevor, Uli, du darfst, da muss ich das mal für Augen führen. Ne? Wir haben jetzt das erste Mal ja auch wieder seit vielen Jahren grüne MinisterInnen. Und was sind gerade die aktiven oder die beherrschenden Themen? Das ist Krieg in Europa und das ist eine Energie- und Wirtschaftskrise. Und das sind die beiden Ministerien, die von Grünen besetzt werden. Das sind gerade die Hauptaufgaben, die anstehen. Und ich finde, das gilt, glaube ich, alles, was du gerade über Robert Habeck gesagt hast, auch für Annalena Baerbock, die es in ähnlicher Weise gut macht. Uli, du siehst das anders. Jetzt musst du sagen, warum
nein,
du das
nein, eigentlich überhaupt gar nicht. Genau, du hast es vorweggenommen.
Genau. Also, das tut mir leid.
Eigentlich schaue ich jetzt als nächstes an der Reihe, weil ich dachte, das passt ja hervorragend. Weil für mich ist das ganz, ganz klar.
Ich habe gerade schon gedacht, Annalena, du möchtest mir widersprechen.
Nein, möchte ich dir nicht. Für mich ist die Person des Jahres politisch Annalena Baerbock. Muss auch sagen, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, ich kenne ja auch Menschen, die nicht grün sind, ne? Muss ich ja leider zugeben.
Wo bist du denn unterwegs?
Ich nur in der Bars unterwegs? Nein.
Und
für sowas hast du Zeit.
Muss auch wirklich sagen, ja, zum Beispiel auf der Arbeit.
Ach so, ja, das gibt's ja auch noch.
Und muss sagen, da ist schon wirklich, wie viele Menschen mir auch da begegnen, die so begeistert sind von ihr auch, ne? Die sagen, dass sie den Job einfach richtig, richtig gut macht und viele hätten es vielleicht ihr auch nicht so zugetraut vorher. Und die spielt auch jetzt in der Zeit eine sehr, sehr wichtige Rolle, ne? Also wo die alles unterwegs ist, was die macht, was die wieder gerade rückt, im Moment gerade auch, ne? Das ist schon sehr, sehr gut. Ich denke, da haben wir zwei sehr, sehr gute Menschen auf diesen beiden Posten und da können wir sehr stolz drauf sein. Ja.
Also ich finde auch bei Annalena so bewundernswert, mit was für einem Wertekompass sie, ja. Also was für ein Wertekompass sie an den Tag legt und was für ein Wertekompass sie auch in die EU einbringt. Weil wenn man sich jetzt anguckt, wie die Sanktionen an Russland, wie die Sanktionen in den Iran, wie die, also diese ganzen Themenpunkte in der EU besprochen wurden, war Annalena immer Vorreiterin für die ganzen Themen. Und das, finde ich, ist schon bewundernswert. Und da haben wir, glaube ich, auch eine ganz, ganz besondere Stellung im Moment.
Ja.
Auch da habe ich heute einen Podcast zugehört. Lanz und Precht halte ich für beides frag- oder nicht kritisierbare Menschen, sehr intelligente Menschen, die aber, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden war, dass sie heute in der Folge ging es auch um genau das, um Wertekompass und um Moral. Und die sehr stark kritisiert haben, dass die Grünen und vor allem halt Annalena Baerbock viel zu gesinnungsethisch das Ganze angeht, also viel zu sehr auf ihren Werten beharrt und dass am liebsten die ganze Welt nach den Werten tanzen sollte und so weiter. Und dass man ja viel mehr auch drauf gucken sollte, nach Interessen handeln sollte. Was für Folgen hat mein Handeln und dann nach meinem Interesse im besten Fall gehandelt wird. Und genau das ist es doch eigentlich nicht. Also es ist doch genau das, was uns ausmacht, auch als Grüne und auch im besten Fall auch als gute PolitikerInnen, dass wir einen ganz, ganz starken Wertekompass haben und den auch anwenden, vertreten und im besten Fall andere davon überzeugen, dass es gut ist, was man tut.
Ja, das macht die auch klar und deutlich und weicht da auch nicht von ab und das ist echt gut.
Man stelle sich vor, wir hätten noch einen Heiko Maas als Außenminister. Genau. Blubber, 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 blubber.
Ja, ich glaube auch, wir sind wirklich unheimlich gut aufgestellt mit den beiden und ich glaube, ganz Deutschland, die ganze EU kann sich glücklich schätzen, dass wir die beiden jetzt gerade in der richtigen Position haben, weil das ist einfach unheimlich wichtig im Moment.
Das ist absolut richtig. Im Juni ein Riesenhighlight für uns als grüne Partei oder vor allem auch für euch als grüne Fraktion, die Eröffnung der ersten Koblenzer Fahrradstraße, die Casinostraße, wurde nach, wenn man jetzt Andrea Mehlbräuer mal fragt, wie viele Jahre oder Jahrzehnte sie in diese Art oder in dieses Thema schon investiert hat, ich glaube, es sind auf jeden Fall 20 Jahre bestimmt, die sie daran gearbeitet hat. Und jetzt ist es so, die Casinostraße ist Fahrradstraße. Uli, da muss dein Herz doch aufgegangen sein in dem Moment.
Total, oder? Das war für mich ein Feiertag. Ja? Also es sind zwar nur ein paar hundert Meter, aber das Symbol ist wichtig, dass wir wirklich eine Fahrradstraße jetzt haben und vor allen Dingen auch mit einer Grünschaltung, wenn man den Friedrich-Ebert-Ring überfährt. Ja? Also das war ja vorher so, man musste auf dieser Insel stehen bleiben, dann nochmal drücken. Das war ja wirklich sehr unbequem als Radfahrer. Und jetzt hat man grüne Welle, darüber zu fahren. Also das zum Beispiel, und es soll ja weitergehen, die Südallee wird ja dann auch ausgebaut, es wird ja dann im kommenden Jahr wird begonnen mit dem nächsten Bauabschnitt. Wir hatten dann mal, als wir das so gefeiert haben, hatten wir dann mal so eine Anfrage von außerhalb, wo die Leute gesagt haben, was ist denn das Besondere, eine Fahrradstraße, ja?
Das ist doch, ja, in anderen Städten ist es viel, viel verbreitet.
Und habe ich dann auch drauf geantwortet, naja, ich meine, wir sind halt weit zurück in Koblenz. Da freut man sich über so einen ersten Schritt. Das ist leider so, ja. Und man muss halt anfangen und wir haben wirklich lange dafür gekämpft und wenn man aufmerksam durch die Stadt fährt, sieht man ja, es passiert an ganz vielen Stellen. Das ist toll, es ist Bewegung jetzt drin und wir müssen wegkommen von der autogerechten Stadt. Da ist noch viel zu tun, aber der Anfang ist gemacht.
Was heißt denn, also der Anfang ist gemacht, aber wie geht es denn weiter? Wie, das Thema Rad ist ja auch eins, was dir sehr am Herzen liegt. Wie siehst du generell den Radverkehr und die Entwicklung, die da jetzt anstehen, aufgestellt in Koblenz?
Naja, also erstmal, wir haben einen total aktiven Fahrradbeauftragten in der Stadtverwaltung. Der hat jetzt auch noch zwei zusätzliche Kräfte bekommen. Es tut sich ja unglaublich viel, ne? Wenn man sich mal anschaut, Trierer Straße, Mainzer Straße, dann die Leinpfade, die jetzt ausgebaut werden.
Ritzerstraße
ist jetzt gerade fertiggestellt worden. Dann im kommenden Jahr Heuchheimer Straße wird begonnen, an der Mozartbrücke wird die Fahrradrampe gemacht. Also es ist an ganz vielen Stellen, dass da was passiert, ja. Und ich habe mir mal die Zahl rausgestrichen im Haushalt. Mhm. 2023 sind allein 7,3 Millionen für Fahrradmaßnahmen vorgesehen. Ja, also man sieht, dass da sehr viel passiert und das wollten wir ja auch. Wir wollten die Radverkehrswende und wir sind auf dem Weg.
Anderes Thema auch in diesem oder im Hinblick auf Fahrrad ist das Fahrradparkhaus, was jetzt eben am Hauptbahnhof geplant wird, auch ein Erfolg. Wie sieht es damit aus? Oder vielleicht kurz auch für alle HörerInnen, die jetzt da nicht im Thema drin sind. Was ist da geplant und wie wird es umgesetzt?
Also wir haben ja lange am Hauptbahnhof gesucht nach einem möglichen Standort für ein solches Fahrradparkhaus und dann ist die Post rausgegangen aus diesem Gebäude und dort soll jetzt dann also dieses Fahrradparkhaus entstehen. Es wird jetzt im kommenden Jahr umgesetzt, also es wird kommen. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir dann auch die ganze Verkehrssituation im Umfeld um den Hauptbahnhof noch etwas neu regeln. Ja, es wird sicherlich auch Startschwierigkeiten geben. Verschmutzung ist ein Thema, das muss man beachten. Wie kann man den Zutritt ermöglichen? Am besten wäre es natürlich noch, wenn da eine Servicestation wäre, dass also jemand auch so ein bisschen ein Auge drauf hat. Das sind alles Dinge, die jetzt noch von der Verwaltung uns vorgelegt werden müssen, aber im nächsten Jahr wird dieses Parkhaus kommen.
Auch ein Schritt in diese Richtung, in die richtige Richtung.
Ja, also mich persönlich interessiert das auch schon die ganze Zeit, weil ich mich unheimlich darauf freue. Ja, aber ich würde sagen, auch hier gehen wir wieder den Monat weiter und im Juli ist auch ein Herzensthema quasi von mir, hat da stattgefunden und zwar die Wahl des Finterrates. Da bin ich ja jetzt auch Mitglied und ich erkläre vielleicht erstmal auch nochmal, was ist überhaupt Finter. Also unter Finter werden alle Frauen, inter, nicht-binäre Personen, Trans-Personen und Agender-Personen gefasst. Und wir sind quasi ein Rat, der im Kreisverband darauf achtet, dass keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts stattfindet und auch politische Akzente setzt. Und ich glaube, das haben wir auch dieses Jahr schon gut gemacht. Wir haben zum Beispiel zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen Stand gemacht und hatten jetzt im Dezember auch einen Workshop gegen patriarchale Gewalt in Zusammenarbeit mit dem Frauennotruf. Nächstes Jahr haben wir auch nochmal einen Podcast mit dem Frauennotruf. Also es sind ganz, ganz viele Themen und also nächstes Jahr ist ja auch wieder internationaler Frauentag. Also ganz, ganz viele Themen, die da beackert werden. Stonewall waren wir vertreten, mit Patty auch. Also ja, total spannend. Und
ich glaube, diese ganze Finter-Geschichte ist ja auch eine reine Erfolgsgeschichte, wenn man noch bedenkt, das Finter-Statut, das wir auch in diesem Jahr, es war auch dieses Jahr, beschlossen haben. Es ist ja scheinbar, wir haben bisher keine gegenteilige Meinung dazu gehört, in dieser Form auch das erste in Deutschland in einem Kreisverband ein solches Finter-Statut auf den Weg gebracht zu haben mit dem Finter-Rat. Wir wurden auf Parteitagen anderer Grünen in Nordrhein-Westfalen dafür gelobt und so weiter. Also ich glaube, da sind wir wirklich einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gegangen, was Geschlechtergerechtigkeit auch bei uns im Kreisverband angeht. Ich glaube, da können wir auch wirklich stolz sein, auch da, Kim, du federführend damit vorne bei, mit anderen auch. Auch das ist eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, des Jahres 2022.
Auf jeden Fall. Also ich finde es auch einfach total positiv, wie das auch angenommen wurde. Also das finde ich auch, also auch von vielen Männern und auch von vielen Leuten. Also es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass jede Person das Wort Finter irgendwie schon mal gehört hat. Aber alle waren offen und haben es angenommen. Finde ich super.
Wir haben auch bei der Gelegenheit mal rausgefunden, dass wir mit Abstand die weiblichste Fraktion im Stadtrat sind. Der weiblichste Kreisverband in Koblenz sind wir auch. Ich glaube, da sind wir wirklich Vorreiter, was die Gleichberechtigung angeht, oder Uli?
Ja, das ist hervorragend. Sehr gut.
Vor allem, wenn man jetzt den Fraktionsvorstand auch noch anguckt.
Genau, sind wir bei 75%. Sehr gut. Ja, der Uli hier ganz allein.
Eine bedrohte Minderheit.
Das stimmt ja nicht so ganz, weil ihr zumindest teilt ihr den Namen bei Uli und Uli.
Immerhin. Stimmt. Im August hatten wir oder gab es eine Riesendiskussion, an der wir nicht ganz unbeteiligt waren, im Hinblick auf das Feuerwerk zu Rhein in Flammen. Auch das war uns ein wichtiges Thema, dass man hier zumindest mal, wir erinnern uns, es war ein echt trockener Sommer, es war ein extrem heißer Sommer auch und es gab Waldbrände und Felderbrände und so weiter hier in Koblenz und Umgebung ohne Ende. Und in ganz Deutschland. Und dann hieß es, oder dann stand Rhein in Flammen an und es sollte einfach nichts verändert, oder es wurde auch am Ende nichts verändert im Hinblick auf das Feuerwerk. Für mich war das ein Aufregerthema, Kim.
Ja, was ist denn so eure persönliche Meinung generell zu Feuerwerk? Also ich glaube, die Hälfte Deutschlands kriegt Nasenbluten wie bei dem Wort Tempolimit und also was ist denn eure Meinung?
Ja, ich brauche kein Feuerwerk, kann definitiv abgeschafft werden, sehr gerne, ja.
Also von mir aus auch, also man sieht das immer völlig falsch unter diesem Aspekt Verbot. Es gibt ja alternative Formen, ja, es gibt ja auch diese Drohnenshows, Lasershows, man kann ja auch was Modernes machen. Warum muss man wirklich dieses antiquierte, aus dem Mittelalter überlieferte Feuerwerk mit Schwarzpulver betreiben? Man kann es eben auch heute mit anderen technischen Formen machen. Und das, was uns ja der Sommer gezeigt hat, war, die Klimakrise ist ja da. Wir haben eine Dürrephase gehabt. Der Rhein drohte auszutrocknen. Der Schiffsverkehr musste eingeschränkt werden. Wir haben noch die glückliche Situation, dass wir ein Trinkwasservorkommen haben, das genug Trinkwasser liefert. Es gab Bereiche in diesem Land, die Schwierigkeiten hatten mit der Trinkwasserversorgung, wo man sich Gedanken machen musste, darf noch gegossen werden mit Wasser. Ja? Man hat es gesehen, es war ja alles verdörrt. Und in der Situation dann zu sagen, wir machen Feuer, ja, ist irgendwie absurd. Und dann kommt auch noch die Waldproblematik hinzu, dass wir ja wirklich auch erhebliche Waldschäden haben. Wenn man oben auf die Montabaurer Höhe schaut, dann sieht man Kahlflächen, riesige Kahlflächen. Bei uns durch den Mischwald sieht es nicht ganz so schlimm aus. Wir haben einen sehr hohen Laubwaldanteil. Aber deshalb, wir müssen auch etwas tun, um unsere Wälder zu schützen. Ja, denn das ist ja auch eine Klimaschutzmaßnahme. Denn wenn der Wald nicht mehr da ist, dann ist diese grüne Lunge nicht mehr vorhanden, die halt eben das CO2 auch rausfiltern kann. Und deshalb haben wir da auch einen Fokus drauf gesetzt.
Ich wollte gerade sagen, du sagst, man müsste was tun. Ihr habt was getan. Ihr habt nämlich euch dafür eingesetzt, dass der Stadtwald in besonderem Maße zertifiziert wird. Was genau ist da passiert? Ja, wofür habt ihr euch eingesetzt?
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Wald nach Naturland zertifiziert wird. Das sind also ganz strenge Naturkriterien. Das heißt also ein sehr hoher Anteil an Brachflächen. Das hat die Forstverwaltung ohnehin schon gemacht. Also bisher ist die Zertifizierung nach einem niederen Level erfolgt, betrieben worden. So, und jetzt durch diese Naturlandzertifizierung hat man dann also wirklich einen sehr hohen ökologischen Maßstab. Ja, wir sehen das als wichtigen Schritt, um halt eben auch diesen Stadtwald, Koblenz hat ja einen sehr großen Stadtwald, dann auch zukunftsorientiert weiter betreiben zu können. Ne? Also es ist nicht mehr nur als Wirtschaftswald Holz rauszuholen, sondern eben auch diese Umweltfunktion, die dieser Wald hat, diese Klimafunktion auch nachhaltig zu stützen.
Voll, also sehr, sehr gute Initiative von euch. Ich glaube, Waldschutz ist auch eben, wie du sagst, aktiver Klimaschutz. Und wir haben gesehen, dass es einfach auch kühlende Möglichkeiten braucht für diese Wälder. Also dieser Sommer, ich erinnere mich auch an den ausgetrockneten Rhein und an den Anblick. Deswegen war das auch für mich so ein Aufregerthema mit dem Feuerwerk. Anderer Punkt, den ihr auch eingebracht habt, im Hinblick auf Trinkbrunnen. Du hast gerade die Trinkwasserversorgung in der Welt angesprochen. Was hat euch da bewegt?
Ja, Trinkbrunnen sind quasi ja auch Maßnahmen, Klimaanpassungsmaßnahmen innerhalb der Stadt. Ne? Wenn man einfach überlegt, die Menschen gehen durch die Stadt und es ist einfach zu warm, da müssen überall oder an vielen Stellen müssen einfach Möglichkeiten sein, sich kostenlos Wasser zu holen, wirklich für jeden zugänglich. Das ist so der Punkt, den wir sagen, auch mit den Trinkwasserbrunnen, jeder muss da freien Zugang zu haben. Und in der Pandemie wurde da ja auch einiges wieder zurückgefahren. Jetzt ist wieder ein paar wurden aufgestellt und auch für nächstes Jahr soll es da nochmal mehr geben. Hatten wir jetzt auch nochmal in den Haushaltsberatungen mit drin, wo uns zugesichert wurde. Ja, wir brauchen kein extra Geld, das kriegen wir hin. Es werden Trinkbrunnen gebaut und ich denke, da müssen wir einfach hin, um dieses Klima, was immer wärmer wird, um da einfach einen Ausgleich zu schaffen innerhalb der Stadt.
Ich wollte jetzt auch nochmal auf noch eine Podcast-Folge von uns aufmerksam machen. Und zwar hatten wir da ja auch quasi genau über diesen Gesundheitsschutz auch beim Klimaschutz gesprochen. Und das ist eigentlich auch ganz interessant mit den Trinkbrunnen. Also wir brauchen ja einfach genügend Flüssigkeit an so heißen Tagen, um überhaupt gesund bleiben zu können. Und die Hitzetage werden immer mehr. Und gerade für ältere Leute ist das ja wirklich unheimlich bedrohlich. Also man redet so über ein paar Trinkbrunnen, aber das sind ja wirklich für manche Personen einfach lebenserhaltende Maßnahmen. Ne?
Ja, sehr wichtig. Ich meine, wenn man auch mal in die südlichen Länder guckt, ne, man geht durch Rom oder so, ne, das sind überall Brunnen, wo man Wasser trinken kann. Ne? Da sind ganz viele Trinkbrunnen auch. Ne? Und wir kennen das bei uns nicht so. Ne? Bei uns war das immer noch mal so eine Ausnahmesituation, aber ich denke, dass das in Zukunft auch einfach mehr wird und das ist auch wichtig, dass das mehr wird.
Weil es eben auch immer heißer wird und immer trockener wird. Ja. Das stimmt. Kim, lass uns mal in September gucken. Das war für uns beide, glaube ich, ein Monat, wo wir sehr, sehr viel miteinander telefoniert haben.
Ja, glaub, unheimlich viel.
Wenn man unsere Anruflisten im September mal durchgeht, taucht, glaube ich, sehr oft bei mir Kim Tyson auf.
Ja.
Warum war das so?
Kommt ja quasi im nächsten Monat auch nochmal zur Sprache. Wir hatten quasi die Vorbereitung auf unsere Kandidatur als SprecherInnen des Kreisverbandes. Und da war es ja wirklich so, dass wir uns also von Anfang an das gut zusammen vorstellen konnten. Ist auch bei mir immer noch so geblieben. Also ich finde, das funktioniert super.
Merkt man auch.
So ist es ja auch quasi gekommen, ne, dass wir einfach gesagt haben, wir können uns das auch zusammen vorstellen und wir können uns zusammen vorstellen, was zu erreichen. Und in der Zeit haben wir natürlich viel darüber gesprochen, was wir umsetzen wollen, aber auch mit Reden darüber zu sprechen, wie wir unsere Reden halten und alles Mögliche eigentlich, ne?
Ja, aber auch darüber eben auch mit Mitgliedern einfach zu sprechen hier. Also man hat da die eigenen Vorstellungen und man macht sich seine Gedanken, ob das zu einem passen könnte, das Amt, und ob man das ausfüllen kann. Aber man will sich ja auch Feedback holen und will mit Menschen reden und fragen, hier traust du mir das auch zu? Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr viel gemacht, wo das ja dann auch erfreulicherweise recht gutes Feedback kam, warum wir uns ja auch dann dazu entschieden haben, es zu tun. Aber es war schon ein spannender Monat. Also wie gesagt, wir haben da sehr viel darüber gesprochen und ich glaube, jeder Satz, deswegen wäre das, wenn nämlich eben nach meinem Wort des Jahres, haben wir über das Wort des Jahres gesprochen? Nee, haben wir nicht, aber mein Wort des Jahres wäre Spannung oder ich bin gespannt, das war nämlich immer der Satz, womit du eigentlich so einen Chat aufgehört hast. Ich bin gespannt. Das war immer der Satz am Ende. Ich bin gespannt.
Aber so war es ja auch. Also ich fand es auch unheimlich aufregend. Also bei mir muss man, gut, beim Finter-Statut habe ich, also beim Finterrat habe ich ja quasi auch kandidiert, aber das war jetzt quasi nicht so eine große Aufgabe, wie das jetzt ist. Also für mich war das ja auch noch neu und ja, also ich war gespannt.
Es hat am Ende funktioniert. Ja. Wie habt ihr zwar das wahrgenommen? Ich meine, der Vorstand hat sich auch umstrukturiert. Es gibt auch mit Alex, ich bin überlegen, ist noch jemand ganz neu in den Vorstand gekommen? Du und Alex seid die ganz neu reingekommen seid. Genau, aber auch mit den Ämtern verschiedene Umstrukturierungen dann. Wie habt ihr diesen ganzen Prozess? Hat das euch irgendwie interessiert als Fraktion oder geht das sowas, das Parteisache, lass sie mal machen?
Nee, also das, ja, was heißt, lass die mal machen. Also wir haben ja die KMV gehabt, wo wir gewählt haben, ne? Und da haben wir schon bewusst natürlich unsere Stimmen abgegeben. Und ich kann schon sagen, ich finde das gut, dass ihr als Team angetreten seid, ne? Weil man das auch schon merkt, natürlich wie jetzt auch über die Podcast-Folgen, dass man sieht, ihr seid einfach gut im Zusammenspiel. Und das ist was ich sehr wichtig finde, um gute Arbeit zu machen. Das war ja derselbe Auslösepunkt, warum, wir sind ja letztes Jahr auch als Team angetreten im Fraktionsvorstand. Ne? Also wenn du uns immer sagst, wir Fraktionsvorsitz, ne? Nein, es gibt ja noch die Caro und die Andrea, das darf man nicht vergessen. Ne? Wir sind ja zu viert letztendlich. Ne? Und ich finde, das muss einfach gut passen, wenn man so viel Zeit verbringt oder wenn man so viele wichtige Entscheidungen treffen muss oder so viel voranbringen muss und auch möchte, dann geht das nur, wenn es gut funktioniert und man ja sich manchmal auch mit wenigen Worten versteht und das das ist natürlich toll, wenn man das mit einem Team macht, wo man sich das sehr gut vorstellen kann, wo man weiß, das kann gut gelingen und das habe ich bei euch gemerkt, dass das gut funktioniert und deswegen, das merkt man jetzt auch im Nachgang, ne, seit ihr gewählt ist, also ich finde das richtig klasse, ihr macht das sehr gut und ich freue mich da auch auf das nächste Jahr. Ihr bringt da halt eben auch so einen jungen Schwung mit rein, so was Motiviertes nochmal, so was Frisches, ihr geht mit Sicherheit auch Dinge anders an, ne? Ihr habt ein starkes, ja, ihr seid ja jetzt die SprecherInnen, ihr habt einen guten Vorstand, der auch nochmal sehr, sehr gemischt ist auch, ne, von erfahrenen Menschen, von neuen Menschen, von, aus allen Bereichen kommenden Menschen und ich denke, das ist, damit kann man gut arbeiten.
Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dass es gerade so gut läuft und ich glaube, das kann man schon behaupten, wir haben sehr viel Spaß, sehr viel Freude an der Arbeit, liegt auch daran, dass dieser Vorstand, wie du es gerade beschrieben hast, so unterschiedlich ist. Es gibt Menschen mit so unterschiedlichen Talenten, mit so unterschiedlichen Schwerpunkten, Interessen und das alles zusammen funktioniert gerade sehr, sehr gut.
Also ja, und unheimlich engagiert einfach. Also ich finde es doch immer Wahnsinn, wie viel Termine alle unter einen Hut bringen und wie viel irgendwie dann immer noch abgesprochen wird und also ich bin total zufrieden bei uns.
Ich auch.
Auf dieser Mitgliederversammlung, auf der wir dann gewählt wurden oder der ganze Vorstand gewählt wurde, wurden aber auch zwei Leitanträge verabschiedet. Einmal zum Thema soziale Taskforce und zum anderen zum Thema Energie. Wir haben auch da schon Podcast-Folgen drüber gemacht, aber da nochmal ganz kurz. Das ist uns ja auch ein Anliegen, dass wir immer politisch auch arbeiten auf solchen Mitgliederversammlungen. Auch da wieder die Frage, wie weit ist das für euch als Fraktionsvorstand ein Auftrag dann, den ihr mitnehmt bei euch für eure Arbeit, wenn solche Leitanträge dann eben angenommen werden von der Kreismitgliederversammlung?
Ja, also wir haben ja die beiden Anträge dann gut in der Fraktion auch weiter bearbeitet, ne, wo man dann halt auch merkt, wir gucken natürlich auch, also wir sind ja jetzt 4 Fraktionsvorstand, das heißt wir sind jetzt, und dann haben wir ja im Prinzip noch unsere 10 anderen Mitglieder, ne? Es ist ja nicht so, wir sind ja nicht zu viert, die ganze Arbeit machen. Und dann gucken wir halt, wer kann da welches Thema bearbeiten, wer führt mit wem Gespräche. Und gerade zu dem zur sozialen Taskforce hatten wir ja auch ein Thema, wo wir uns länger mit ausgetauscht haben mit euch halt auch. Ne? Ich glaube, da hatten wir eine gemeinsame Sitzung zusammen gehabt, um zu gucken, wie können wir das angehen. Da waren diejenigen drin, ne? Die Anna, die da auch mit beteiligt war an der an dem Antrag und die Christina. Dass man guckt, wie kann man es umsetzen, weil der Leitantrag ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, wie kann man es denn gut in der Stadt oder in der Fraktionsarbeit unterbringen. Man kann nicht alle Anträge eins zu eins so rüberbringen, weil wir natürlich auch wissen, oder eher kennen, wie ticken die anderen im Stadtrat, wie sind die anderen Fraktionen unterwegs und wie kommen wir am besten, wann jetzt mit welchen Schritten nach vorne. Und da haben wir uns eben nicht dafür entschieden, jetzt diesen Antrag einfach als Antrag so weiterlaufen zu lassen, irgendwann in einer Stadtratssitzung, die dann irgendwann eh sehr spät war, weil wir ja nur diese eine Sitzung noch hatten. Dann war das im November, wo wir Anträge stellen konnten, Dezember ja nicht, dafür war es, glaube ich, schon zu spät gewesen. Dann haben wir uns dann anders entschieden, das zu machen. Und das war ganz gut gewesen, dass dann Gespräche mit der Bürgermeisterin geführt wurden und wir das auf einer anderen Ebene umgesetzt haben, wo wir gesagt haben, nachher alle waren aber zufrieden mit dem Ergebnis auch.
Ja. Das kann ich, glaube ich, bestätigen. Also es ist ja auch nicht immer, also es muss ja nicht alles in einen Antrag münden. Du sagst ja, zu Recht, politische Arbeit ist ja mehr als das. Es gibt auch Gespräche, auch Hintergrundgespräche und Fragen. Ja. Erstmal die Frage, was läuft überhaupt schon und kann man nicht gemeinsam noch weiterdenken und so weiter. Ich glaube, das ist
der andere Leitantrag, der war ja schon noch etwas weitergehend. Also wir haben das ja das ganze Jahr über begleitet. Ne? Das Thema Klimaschutz, das hat uns ja über einen längeren Zeitraum begleitet und wird auch im nächsten Jahr ein Schwerpunktthema sein. Und da war es einfach wichtig, nochmal einen Leitantrag der Partei zu haben, um auch dann in den Haushaltsberatungen mit mehr Druck auch dann Dinge durchzusetzen. Ja, das macht schon viel aus. Also wir arbeiten mit verteilten Rollen. Im Stadtrat muss man mehr zu einzelnen Themen, zu einzelnen Entscheidungen dann eine Position entwickeln, während die Partei halt eben auch globaler die Themen vorantreiben kann. Und das war halt eben wichtig, hier nochmal die Weichenstellung vorzunehmen. Wir brauchen mehr Druck im Klimaschutz. Wir müssen stringenter an diesen Themen arbeiten. Und das nehmen natürlich dann auch die anderen Parteien wahr. Und das Thema ist jetzt so beherrschend, dass da auch keiner mehr dann, ich sag mal, sagen kann, ach, das können wir mal so ein bisschen beiseite schieben. Das geht da nicht mehr. Ne? Also insofern ist das sehr wichtig, da auch mit verteilten Rollen zu arbeiten.
Kommen wir mal zu einem wirklich Thema, das man nicht beiseite schieben kann und das aktuell wirklich beherrschend ist. Und damit sind wir im November, nämlich das Thema Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Es ist ein Thema, was natürlich sehr, sehr viele Interne hat, weil es viel um Vertragsangelegenheiten geht, worüber ihr nicht sprechen dürft, weil es eben im internen Teil ist. Aber es ist auch ein Thema, das die Menschen gerade massiv betrifft, vor allem dann eben die MitarbeiterInnen, denen mal kurzfristig und spontan das Weihnachtsgeld gestrichen wird und auf einmal kommt es dann doch wieder. Es gibt die Problematik eben, wie ab März dann der GeschäftsführerInnenposten besetzt wird. All das mal betrachtend und das auslassen, was ihr nicht sagen dürft, aber dieses Thema, was sind da eure Gedanken aktuell dazu?
Was sind unsere Gedanken dazu? Boah, Wahnsinn. Großes Thema, schwieriges Thema, ganz schwierig auch immer im Kopf zu halten, was ist öffentlich und was ist nicht öffentlich. Das ist bei so einem komplexen Thema schon echt, finde ich, ganz problematisch. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zögerlich. Klar, es sind Verträge, die man oder Entwürfe, die man kennt, Dinge, die man ja da jetzt nicht so sagen kann. Trotzdem muss man Entscheidungen treffen. Also wir haben ja jetzt in der letzten Sondersitzung eigentlich in Anführungsstrichen nur über Geld entschieden, aber über viel Geld, viele Millionen Euro.
Was ist denn in der letzten Sondersitzung passiert?
In der letzten Sondersitzung ist passiert, jetzt kurz die Beschlussvorlage, weil dann bin ich immer ganz...
Die Summen sind schon öffentlich
gewesen. Ja, ich weiß, die Summen sind schon öffentlich gewesen, genau. Es geht so, dass wir hatten schon mal, der Kreis und auch die Stadt Koblenz hatten schon mal jeweils 2,5 Millionen Euro bereitgestellt, falls das GKM-Geld noch benötigt. Es war aber nie klar, wann das ausgezahlt wird. Darüber haben wir abgestimmt, dann waren es nochmal 2,5 Millionen zusätzlich, über die wir abgestimmt haben, die auch noch benötigt würden. Das würde dann nicht als Darlehen, sondern als Barkapitalerhöhung gegen Gewährung von Geschäftsanteilen. Also es ist ja so, dass wir die eine Hälfte des Gemeinschaftsklinikums, also als Kreis und als Stadt haben. Also wir mit 25%, der Kreis auch 25, ne? Die Stiftung 50, Uli?
Ungefähr.
Also es sind nur kleine, mal 0, keine Ahnung. Mm. Was ihr euch das vorstellen könnt, dass also einmal die Kommunen haben 50 und die Stiftungen haben 50, sodass man geguckt hat damals, dass das ziemlich ausgewogen ist. Es sind ja 5 Krankenhäuser. Und ja, jetzt ist einfach Geld notwendig. Die Stiftungen würden auch Anteile abgeben und wir würden dann dieses Barkapitaleinlage reingeben und dafür mehr Anteile bekommen, als wir die jetzt haben. Genau, und zu diesen 2x2,5 Millionen kommen halt nochmal 3,75 Millionen Euro dazu, die auch noch benötigt werden, einfach, die man auch als Sicherung braucht, dass man die, falls es eng wird, reinschießen kann. Das sind insgesamt dann 8,75 Millionen Euro aus Koblenz und aus dem Landkreis Main-Koblenz. Das heißt, das ist natürlich nicht eine Entscheidung, die man jetzt mal gerade einfach schnell fällt. Es gibt natürlich noch einiges an Hintergrundgeschichten, die jetzt leider eben nicht genannt werden dürfen. Wo wir gesagt haben, also einmal ist es viel Geld, aber auf der anderen Seite möchten wir natürlich schon, gerade jetzt, wo die Verhandlungen auch eben, es gibt Verhandlungen mit Interessenten, da gibt man sich jetzt noch Zeit bis Ende März oder bis Ende Februar, dann in den März rein. Im März muss das irgendwie entschieden werden. Im Ende März wird Sana, hat den Vertrag ja gekündigt. Alles öffentlich, ne? Mhm. Genau.
Den Vertrag gekündigt.
Ja, genau. Ich erzähle euch ja auch nichts Neues hier, ne? Gekündigt, das heißt, da müssen einfach, das kann sein, das stimmt, da müssen einfach Entscheidungen getroffen werden und damit man da nicht irgendwie jetzt in so Probleme kommt, soll das die Sicherheit sein, das ist der Punkt dabei. Ne?
Das heißt, das Signal, was ja eigentlich ausgegangen ist, jetzt auch, ist eigentlich mal Wahnsinn, auch dafür erstmal Dankeschön. 3 Sondersitzungen im Dezember, wo man echt anderes zu tun hat, des Stadtrates ist schon, da sieht man, wie wichtig und wie brennend dieses Thema ist.
Nicht nur 3 im Dezember, waren es nicht 3 in einer Woche?
Ja, aber das ist nicht richtig, es waren 2 Sondersitzungen und eine normale Stadtratssitzung.
Ja, in der Summe aber 3. In der Summe 3
Sitzungen, genau, 3 Sitzungen damit, aber es, genau, es ist ja nicht nur mit den Sitzungen getan, man hat die Unterlagen vorher, man muss die lesen, man muss sich Gedanken machen, man muss eine Fraktionssitzung machen, man muss sich abstimmen, das ist schon echt viel.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist das das Zeichen jetzt auch, dass der Stadtrat es an die MitarbeiterInnen und vor allem auch an die PatientInnen aussendet, das Gemeinschaftsklinikum, die Stadt steht zu diesem Klinikum und wird da aktiv, damit alles weiter gut läuft. Ist das dieses Zeichen, was ihr damit oder was der Stadtrat damit aussendet oder wie würdet ihr es beschreiben?
Ich glaube, so kann man das beschreiben. Ja, also, dass wir auf jeden Fall dieses Klinikum nicht in die Insolvenz führen wollen, sondern dass wir finanziell das so ausstatten, dass die Liquidität gesichert ist. Parallel dazu muss aber auch halt eben die Zukunft neu geplant werden. Und also bis zum 31.03. läuft jetzt noch der Managementvertrag mit Sana. Ich bin kein Freund jetzt einer Privatisierung, das habe ich also immer deutlich gemacht. Ich habe immer gesagt, wir müssen noch Alternativen prüfen. Dazu gehört auch eine Kommunalisierung. Das war mit den Stiftungen so nicht machbar. Also es werden jetzt noch spannende 3 Monate. Parallel wird jetzt ausgeschrieben, dass das Management, also wer wird Geschäftsführer dann ab 1. April? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um erstmal Luft zu haben, damit man nicht unter Zeitdruck entscheiden muss. Und es laufen ja parallel noch weiter die Verhandlungen mit Sana und mit Johannitern. Das natürlich, da Sana jetzt einen großen Vertrauensverlust erlitten hat, glaube, das ist unbestritten, das ist ja auch öffentlich diskutiert worden. Also es ist werden spannende Monate, aber auf jeden Fall ist sichergestellt jetzt hier, wir stehen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir treiben dieses Klinikum nicht in die Insolvenz.
Der Punkt, den du gerade auch aus deiner privaten Sicht da beschrieben hast, was eine kommunale Trägerschaft angeht, inwieweit denkst du, dass das auch jetzt auf den Stadtrat gesehen mehrheitsfähig wäre?
Ach, das weiß ich nicht, ob das mehrheitsfähig wäre. Es ist immer die Frage, wie werden Verhandlungen geführt? Ja, also ich glaube, es ist immer die Frage, ist da ein Wille da? Dann findet man auch einen Weg. Ja, also ich habe den Vorschlag mal gemacht, man könnte ja auch einen Zweckverband gründen, der Träger wird dieses Klinikums. Natürlich gibt es da immer Widerstände, ne? Aber wenn ich immer von vornherein sage, das geht alles nicht, dann geht es auch nicht. Ja, also das ist immer so, ne? Ich meine, mit dieser, ich habe mal irgendwann gesagt, in einer Sondersitzung, aber dann sind sie hinterher rausgeflogen, aber mit dieser Einstellung, es geht nicht, wäre Marokko nie ins Viertelfinale gekommen. Ja?
Ja. Schönes Beispiel. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns begleiten wird. Vielleicht werden wir auch irgendwann, wie ist das denn eigentlich, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, alles was aktuell so intern ist, könnten wir da, also wird das irgendwann mal öffentlich oder wird das immer unter verschlossener...
130 Jahre wie die NSU-Akten.
Also was ich meine, kann man irgendwann darüber in ferner Zukunft eine Podcast-Folge machen und sagen, wir beleuchten jetzt mal das Thema von A bis Z oder ist es eher ausgeschlossen?
Ja, also ich meine, das kann man mit Sicherheit mal machen, ja. Man kann aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich meine, es ist immer die Frage, was sind die wirtschaftlichen Daten? Die darf man natürlich da nicht preisgeben. Also alles das, was halt eben jetzt irgendwie in geheimer Sitzung einer Gesellschafterversammlung vertreten wurde, aber es ist so viel schon in der Zeitung gewesen, also ich glaube, da braucht man keine Sorge.
Naja, wir sind immer noch ein paar Dinge, die, naja, die so sind, wie sie sind.
Na gut, wir gucken nochmal auf die LDV, die jetzt quasi erst eine Woche hinter uns, noch nicht mal eine ganze Woche hinter uns liegt, beziehungsweise hinter Christopher, weil wir drei waren alle nicht da. Vielleicht Christoph war auch nicht da. Ich habe dich nicht ausgelassen, kurz gedacht, oh Gott, habe ich dich vergessen? Nein. Christopher, was war dein Eindruck? Es war ja auch wieder mal eine in Präsenz. Die letzte war ja auch nicht in Präsenz.
Die erste seit Corona wieder in Präsenz, ja. Also erstmal, was man gemerkt hat, dass einfach, und dich hat es ja auch getroffen, unfassbar viele Delegierte krank waren. Also es ist Wahnsinn, was gerade wieder rumgeht. Alle Kreisverbände alle Kreisverbände inklusive wir hatten wirklich Probleme, die Delegierten nach Mainz zu bekommen, weil, wie gesagt, der Krankenstand da so hoch ist.
Das wäre wieder der Vorteil von digital ja, gewesen.
Das,
ne?
Das stimmt. Man hat aber auch gemerkt, wie toll es ist, wieder in Präsenz zu tagen. Also die Gespräche, die da stattfinden, also jetzt gar nicht auch unbedingt inhaltlich, sondern einfach dieses, man sich wieder sehen, austauschen, plaudern und sich kennenlernen überhaupt mal. Ne? Viele kennt man nur über den Bildschirm von den Menschen, die dann im Land auch unterwegs sind. Ich glaube, das war der große Spirit und der große Vorteil dieser LDV. Es war ja tatsächlich auch, das finde ich sehr beeindruckend, bis auf eine kleine Ausnahme, eine rein inhaltliche LDV. Das heißt, es wurde nicht gewählt oder so. Es ging wirklich um Inhalte. Es ging darum, nochmal auszuschärfen, wo ist eigentlich unser Kompass? Wie stehen wir in Bezug auf Iran? Wie stehen wir in... Also es wurden viele politische Reden gehalten, auch von Tobias Lindner und von Bisbarkan aus dem Bundestag oder auch aus dem Landtag. Und da hat man gemerkt, wie viel Inhalt wir eigentlich als Partei mitbringen und wie viele verschiedene Themen wir abhandeln können. Es ging um die WM in Katar und alles, was auch sehr ähnlich zu den Podcast-Folgen tatsächlich, die wir die letzten Wochen gehalten haben. Man merkt, wir sind da schon an den Themen dran. Und das war auch Teil dieser LDV, dass man inhaltlich diskutiert hat, dass man Themen stark gemacht hat. Und einfach ins Netzwerken reinkam. Das war, glaube ich, der große Punkt. Ich war ja auch nur als Gast da. Ich war ja gar nicht delegiert.
Aber immerhin warst du nur, da.
Das stimmt. Aber ja. Es war, wie gesagt, einfach wieder schön, alle zu sehen. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, mir hat es auch sehr geschmerzt, dass ich über das Wochenende krank war. Aber gut, man kann es nicht ändern. Jedenfalls wollen wir heute auch die Möglichkeit noch nutzen, mit euch ins kommende Jahr zu schauen. Und vielleicht erstmal da, was sind eure politischen Ziele für das nächste Jahr? Uli.
Klemann.
Ja, also ich meine, ist jetzt keine Überraschung, ja. Also die großen Themen für mich sind Klimaschutz und Radwende. Also da werde ich weiterhin dran arbeiten.
Also ich würde ja gerne den Uli meine Radwende machen sehen.
Ja, also da wird ganz viel passieren im kommenden Jahr und unsere Aufgabe ist natürlich immer auch so ein bisschen darauf zu achten, dass die Verwaltung auch das tut, was wir beschließen. Also wir haben jetzt im Haushalt ganz viel Geld für Klimaschutzmaßnahmen an den städtischen Gebäuden. Das hat in diesem Jahr nicht so gut funktioniert. Das ist ja auch als Meldung rumgegangen. Da hatten wir zum Beispiel für Photovoltaikanlagen 1,5 Millionen eingesetzt. Es sind dann nur 30.000 ausgegeben worden. Da waren wir natürlich nicht erfreut. und haben natürlich dann auch entsprechend Druck gemacht. Im kommenden Jahr sind jetzt 3 Millionen für Photovoltaikanlagen und wir achten sehr genau drauf, was die Verwaltung da jetzt macht. Wir wollen da auch irgendwie eine Prioritätensetzung haben, dass also da die Weichen auch so gestellt werden, dass auch umgesetzt wird. Und da gibt es noch ganz viele weitere Klimaschutzmaßnahmen. Also da soll jetzt im kommenden Jahr sehr viel passieren. Und das werden wir halt eben dann auch sehr aufmerksam begleiten. Und inzwischen weiß die Verwaltung schon, wenn wir ein Auge drauf haben, dann müssen sie das ernst nehmen, weil wir können dann sehr bohren. Also das wird ein Schwerpunkt sein.
Ja, dann kann man noch sagen, auch der Flächennutzungsplan, ne, ist ja jetzt auch mal wieder, geht weiter in die nächste Runde. Da sind ja auch, da ist Andrea und Caro ganz aktiv drin, dass sie wirklich gucken, dass da viele grüne Themen berücksichtigt werden. Ne. Da muss geguckt werden, kann er so bleiben oder müssen wir da Änderungsanträge stellen. Ja, dass das so nicht gut formuliert ist, wie die Verwaltung das gemacht hat. Also das ist absolut Caro und Andreas Thema, ist auch sehr, sehr zeitintensiv. Aber da können wir jetzt auch, sehr wichtig, genau, genau. Und da können wir halt auch wirklich nochmal so einen guten grünen Abdruck hinterlassen, denke ich mir, ne? Weil der Flächennutzungsplan ja auch eine lange Zeitgültigkeit hat.
Ich weiß noch, beim letzten Jahresrückblick, da waren, glaube ich, Martin und Bernie, hatten wir hier als Gäste, da hatten wir gesagt, das nächste Jahr, also jetzt dieses 2022, wird mal ein Jahr ohne jeden Wahlkampf, ohne jede Wahl. Und da ging es dann darum, ja, dann lasst uns mal inhaltlich das umsetzen, wofür wir gewählt wurden. Ich glaube, dass wir das getan haben, haben wir heute in der Folge ausgiebig besprochen. Auch das nächste Jahr wird ein Jahr ohne Wahl, aber mit Sicherheit nicht komplett ohne, also ausgeblendet.
Ohne Wahlkampf.
Ohne Wahlkampf, genau. Wir haben 2024 die Kommunalwahl und Europawahl anstehen. Und auch zu unserem Fahrplan gehört 2023, dass wir früh schon, also im März, anfangen, unser Wahlprogramm zu schreiben und im September dieses zu beschließen, um im Oktober dann auch unsere Kommunalwahlliste zu wählen. Das werden wir sicher die beherrschenden Themen für uns als Partei. Ist das für die Fraktion dann auch ein bisschen, oh, da ist jetzt gerade Bewegung drin, es geht schon um die nächste Fraktion, oder macht ihr einfach euren Job weiter und seid davon wenig betroffen?
Also Stand jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir machen einfach unseren Job, den machen wir so weiter und denken noch gar nicht an die nächste Fraktion, weil das ist schon noch weit weg, ne? Also das sind
geht schneller, als du denkst.
Ja,
für uns, das, also, weil wir die Strukturen gerade planen, ja, dann hat man auf einmal, oh, wir müssen uns fast schon beeilen. Ne?
Ja, gebe ich dir recht. Ich sag mal so, man hört natürlich im Stadtrat immer mal so die ein oder anderen Stimmen bei anderen Fraktionen, wie das so aussieht, dass die, ne, wie die schon denken, wer macht weiter, wer nicht.
Wir sind unheimlich spät, ne?
Also ja, ich weiß. Also das hört man halt so, aber ich wurde ja gefragt, ob das viel ausmacht in unserer Arbeit. Und das kann ich sagen, das macht das eigentlich jetzt so wenig bis gar nicht aus, weil wir einfach unsere Arbeit, was heißt einfach, wir machen die Arbeit, die wir tun müssen und wollen als Stadtratsmitglieder. Und ja, also für mich ist das schon noch so sehr weit weg mit der Kommunalwahl. Ne? Also wenn ich den Blick dahin werfe, denke ich mir halt nur so, okay, wir waren damals, ne, als wir 14, 15 Mitglieder waren, waren es tatsächlich nur 4 aus dem alten Stadtrat. Das heißt, mehr als doppelt so viel waren neue Menschen. Und das
3-mal so viel dann, ne? Wahnsinn. Mhm. Also mehr als 3-mal so viel.
Mm-mm. Nein.
4 waren mehr das im Alten.
Also zweimal so viel, mehr als zweimal so viel. Wir hatten zwei Drittel neue und genau. Ein Drittel alte. Ja, ja, genau, okay, ja, ja. Das zweimal so viel wie, aber ist egal,
ist das okay. Jetzt müssen
wir jetzt nicht natürlich. Hauptsache, wir wissen, was wir meinen. Ich gehöre ja auch zu denjenigen, oder wir gehören ja beide dazu, die da neu in den Stadtrat reingekommen sind. Und das hat uns wirklich unterschieden von den anderen Fraktionen einfach, wo wir gemerkt haben, boah, die sind ja schon alle ewig da. Ne? Natürlich haben die, keine Ahnung, 20 Jahre Stadtratsarbeit, kennen die viele Geschichten. Ne? Gucken aber dann vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so genau. Ne? Also ich finde, das hat alles beides seine Seiten. Und da mache ich mir eher mal Gedanken, wie ist das in der Zukunft? Ne? Wie kann man da auch gut gucken, dass es eine gute Mischung ist? Ne? Also ich fände jetzt 100% neue Leute wäre für die Ratsarbeit nicht gut, weil man einfach die erfahrenen Leute braucht, weil man da einfach fragen kann, wie funktioniert das, wie tickt das? Ich meine, man braucht einfach eine Zeit lang, bis man drin ist in dieser Arbeit. Ne? Und das muss ich sagen, dass ich bin jetzt gut drin, ne? richtig gut drin, kann ich sagen. Klar, als Fraktionsvorsitzender hat man da auch nochmal einen ganz anderen Einblick, ne? Man auch nochmal mit anderen Menschen zu tun hat, weil man auch viel mehr, wenn der Austausch zwischen den Fraktionen ist, dann findet der Austausch halt zwischen den Fraktionsvorsitzenden statt. Ne? Das ist halt einfach so. Ne? Und da hatte ich halt vorher, wie ich jetzt nicht diese Rolle hatte, wenig mit zu tun gehabt. Ne? Das macht halt nur ein oder zwei Personen, je nachdem. Ne? Oder im Ältestenrat sitzt man auch mit den Menschen zusammen. Da kriegt man einfach noch eine Spur mehr mit als andere. Und da denke ich mir, würde ich mir jedenfalls wünschen, dass es eine gute Mischung ist aus erfahrenen Menschen, aber auch neue Leute mit neuem Schwung und neuen Ideen reinkommen. Das fände ich schon wirklich großartig. Und ich fände es auch sehr, sehr gut, wenn wir auch eine der jüngsten Fraktionen wieder werden. Ne? Ich meine, damit kann ich jetzt nicht dienen. Ne?
Ich glaube schon im Vergleich.
Okay, im Vergleich mit anderen Fraktionen stimmt, da gebe ich dir recht. Aber wirklich, dass wir richtig junge Menschen kriegen und da habe ich aber auch echt gute Hoffnungen, dass das gelingt. Und damit können wir, glaube ich, wirklich nur punkten.
Entscheidend ist ja, wie jung man im Kopf ist. Wenn man so einen Philipp Amthor sich anschaut, der ist zwar körperlich jung, aber...
Das ist der älteste Mitzwanziger, den ich kenne.
Das ist auch so,
Jetzt hat Uli gerade ihre Hoffnung ausgedrückt, dass das alles gut kommt. Wie siehst du dann unseren Kreisverband im Hinblick auf die nächste Corona-Wahl aufgestellt?
Ich finde ihn sehr gut aufgestellt, ja. Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Ich meine, ich finde es toll, dass wir viele junge, engagierte Leute gewinnen konnten, auch mit Sachverstand. Und die müssen wir jetzt heranführen. Und wenn da einige auch für die Fraktion dann heranwachsen, das finde ich sehr gut. Ja, wir brauchen halt eben eine gute Mischung aus erfahrenen und frischen Kräften. Das unterscheidet uns ja von den anderen Parteien. Bei den anderen Parteien, da geht es hauptsächlich um Posten, ne? Also wer kommt jetzt auf welchen Listenplatz, aus welchem Ortsverband, ja, da geht es weniger um die Inhalte. Manche Leute hat man auch noch nie im Stadtrat reden hören. Das ist einfach so bei den großen Fraktionen. Das ist bei uns völlig anders. Bei uns kommt viel Arbeit auf die Leute zu. Wir wollen ja Inhalte bewegen. Da unterscheiden wir uns ja immer noch von den anderen Fraktionen. Und deshalb ist es auch wichtig, engagierte Leute heranzuführen und neue Ideen einzubringen.
Wir haben da auch einiges geplant, auch an Veranstaltungen für Interessierte. Da werdet ihr als Fraktion auch dann nochmal gefordert sein, eure Erfahrungen oder zumindest mal eure Einschätzungen noch wiederzugeben, vielleicht für Menschen, die aus dem KV interessiert sind, auf die Liste zu gehen, um einfach mal so kennenzulernen, was kommt eigentlich auf uns zu. Also ich glaube, da sollte der Austausch in diesem Jahr wirklich gut dann stattfinden, dass man die Menschen, die interessiert sind, dann bestmöglich mitnimmt und einlädt und an die Hand nimmt ein Stück weit auch.
Genau dazu planen wir im Moment auch einen Workshop. Also bleibt gespannt.
Und sind wir.
Ja, da war es. Gespannt.
Ja, das ist Kims Signature-Satz.
Ja, aber vielleicht schließen wir damit auch den unheimlich langen Podcast jetzt mal ab gleich. Ich freue mich total, dass ihr hier wart und dass ihr uns quasi zu Beginn des Jahres und jetzt zum Ende des Jahres begleitet habt. Und ich danke euch auch für eure tolle Arbeit in der Fraktion.
Das stimmt. Und wie gut und wie umfangreich die war, hat man, glaube ich, mit der Länge dieser Podcast-Folge gesehen. Ich glaube, das ist mit Abstand die längste, die wir bisher aufgenommen haben. Daran sieht man aber, wie viel dieses Jahr passiert ist. Und es war, ihr habt es am Anfang gesagt, oder ihr habt alle gesagt, es war in vielen Punkten kein gutes Jahr, wenn man die ganzen Krisen, die sich überlappenden Krisen anschaut. Aber ich glaube, was die grüne Politik in Koblenz angeht, war es schon ein gutes Jahr. Und das vielleicht so als persönlichen Abschluss dieses Jahres. Wir wünschen allen HörerInnen schöne Weihnachtstage.
Oh ja.
Kommt gut ins neue Jahr. Und das wünsche ich euch auch.
Dankeschön.
Bleibt gesund. Dass
wir hier sein durften. Bis zum nächsten Mal.
Ja, wir kommen wieder. Keine Frage.